Wir befinden uns im Jahr 2020 nach Christus. Ganz Deutschland geht den Aluhelmen und Verschwörungstheoretikern auf den Leim, ohne es zu merken. Ganz Deutschland? Nein.
Ein kleiner, unbeugsamer Podcast von zwei mit Halbwissen bewaffneten Studenten leistet Widerstand gegen den ganzen Schwurbel. Und das ist noch gar nicht mal so einfach in Zeiten von Corona.
Es ist köstlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 13. Und auf meinen Ohren aus dem wunderschönen Aachen, jetzt wahrscheinlich auch mit Sonne, Benedikt Stanicek.
Hi, ja, korrekt, mit Sonne. Und mit mir im Fight Club des Halbwissens, Sebastian Deutsch, diesmal nicht aus München, sondern aus der Heimat, aus
Genau, Eitorf. Aus der Heimat, ja.
Kennt zwar kein Schwein, aber ich habe es mal
verhindert. Nee, muss man auch nicht kennen.
Ist schön da, eigentlich.
Ja. Moment, wenn du sagst Fight Club, bedeutet das eigentlich, dass einer von uns die ganze Zeit nur mit sich selber redet?
Das tun wir doch eigentlich sowieso, oder nicht?
Ja, okay, stimmt eigentlich.
Wir schneiden es nur so zusammen, dass es sich so anhört, als würden wir miteinander sprechen.
Genau, wir können sehr gut einfach unsere Stimmen verstellen, sodass sich das anhört, als würden zwei Personen einen Dialog halten.
Ja, genau. Es sind einfach mehrere Takes, wenn wir gleichzeitig sprechen.
Ja.
Verrückt. Ja. Wir haben heute wieder eine Folge zusammengekriegt, möchte ich meinen.
So schaut's aus.
Was ist denn so bei dir passiert?
Ja, ich bin so langsam dabei zu lernen für mein Staatsexamen. Dann habe ich meine Doktorarbeit ein ganz gutes Stück vorangetrieben, dass ich mich da langsam dem Ende näher. Und dann.
Passt die Statistik?
Nein. Du bist so doof.
Ich weiß.
Ja, die Statistik passt.
Okay.
Nee, und ich bin jetzt aktuell, wie du schon richtig bemerkt hast, nicht in München, sondern in Eitorf bei meinen Eltern, weil nämlich da, wo ich jetzt im Juli hinziehen werde in Essen, wurde nämlich die Küche geliefert. Und da habe ich die dann in Empfang genommen. Und ja. Dazu komme ich gleich noch bei Nepper, Schlepper, Arschgeigen, wie wir es so schön genannt haben.
Ach du Scheiße, das hört sich ja... Ich kann es mir ähnlich vorstellen nach meinem kleinen Fiasko heute.
Ja, und sonst, ich hab entdeckt, dass ich noch meine uralten Pokémon-Karten hatte. Und ich hatte damals das Basisset komplett gesammelt. Und hatte mal geschaut auf eBay und so. Und also
die ursprünglichen, wie viel waren das? 180?
102 Karten waren es, aber es waren mehr Pokémons. Also die Pokémons waren unterteilt in Basis, Dschungel und Fossil. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich habe gedacht, die waren nach so nach denen, also wir haben ja noch Pokémon gespielt, da gab es noch Gelb, Blau und Rot. Gab es auch noch Grün? Nee, das war auch nachher noch.
Als erstes gab es ja nur Blau und Rot. Gelb kam ja sogar später.
Richtig, die hatte ich aber.
Ja, ich hatte Rot, glaube ich. Ich weiß nicht.
Damals, als die Dinosaurier noch lebten.
Ja, nee, auf jeden Fall hatte ich dann mal geguckt gehabt. Und es gibt da zum Teil, also wenn du, je nachdem, was für eine Karte du hast, aber das ist ja wie bei allen Sammelkartenspielen, sage ich mal, kannst du da irrwitzige Preise aufrufen. Da wurde irgendwann vor 2-3 Jahren oder so eine Karte versteigert. Das war auch eine aus diesem Set, sage ich mal, allerdings hatte ich die logischerweise nicht, aber die ist für 10.000 Euro und eine einzige Karte weggegangen. Und auf jeden Fall habe ich mal meine ganze Sammlung dann auf eBay reingestellt und habe einen mittleren dreistelligen Betrag dafür bekommen und das fand ich auch schon nett.
Bitte was?
Ja.
Die Scheiße sollte ich suchen. Ich hatte ja auch welche, aber ich glaube, die liegen bei meinen Eltern auf dem Dachboden irgendwo in dem ganzen Kindergebilde.
Ja, wie gesagt, bei mir lag es ja auch bei meinen Eltern hier rum. Aber,
gut, dass du das sagst.
Genau. Kann man auch relativ gut googeln, welche Karten wie viel ungefähr wert sind.
Und ich glaube, meine Mutter hört diesen Podcast mittlerweile auch. Lass die Finger davon. Die verkauft nämlich momentan. Vielleicht hat sie das sogar schon verkauft. Momentan verkauft sie nämlich alles, was sie so finden kann, auf eBay, Kleinanzeigen. Das wäre schlecht, wenn die für 2 Euro verkauft hat. Ja. Das war aber schon wieder Informationsgehalt hier.
Ja.
Verrückt.
Sonst gibt es eigentlich akut nicht wirklich viel Neues.
Du hab dich ja jetzt auch schon für unsere Aufnahme eine Stunde warten lassen, weil heute sind über mir neue Mieter eingezogen. Und die haben beim Kücheaufbauen versucht, einen Küchenschrank in eine Stromleitung zu hängen.
Ich habe gehört, das soll besonders gut halten. Da braucht man dann keinen Dübel. Ist das richtig?
Richtig. Genau, das verschweißt die Schraube direkt mit der Wand.
Ja. Du hast natürlich direkt Strom am Schluss in dem Schrank drin, ne?
Ja, genau, also, genau. Der leuchtet auch ziemlich hell. Ja. Hat aber dazu geführt, dass im ganzen Haus halt kein Strom war und dann...
Dass nur der Schrank geleuchtet hat, aber der Rest nicht.
Genau, der Rest nicht mehr. Das hat leider dazu geführt, dass man merkt, dass wie weit man mit Strom kommt, nämlich überhaupt nicht weit. Und dann war quasi hier erstmal Not am Mann. Und wir nehmen ja nicht jetzt hier dienstags auf, sondern sonntags. Und sonntags einen Elektriker in Aachen zu finden, ist spaßig.
Ich glaube nicht nur in Aachen, sondern überall ist es schwierig.
Ja, man sagt mir ja nach, ich wäre Bastler, aber da muss ich sagen, da quitte ich, weil ich löte garantiert keinen Hausanschluss zusammen. Mache ich nicht.
Komisch, ja. Kann ich nicht verstehen.
Aber ansonsten hat diese Woche kam die Rückzahlung für Strom und Gas vom letzten Jahr von mir. Oh, und da habe ich massiv Geld wiederbekommen, was mich sehr gefreut hat auf der einen Seite. Und dann dachte ich mir eigentlich, warum bezahle ich eigentlich so viel, wenn ich die ganze Scheiße dann eh wieder bekomme? Das ist ja eigentlich nur, das ist jetzt ja nicht schlimm, ich krieg das Geld ja wieder, aber das ist Geld, mit dem ich ja quasi ein Jahr lang nicht rumhantieren kann, sondern das kriege ich jetzt alles auf einen Batzen wieder. Man könnte sagen, dann kauft man sich davon Urlaub oder sowas, aber mach mal dieses Jahr Urlaub.
Balkonien.
Also habe ich mal meine Abschläge angeguckt und mal so geguckt, was so Abschlag kostet. Und dann kam nach, wenn man mit Ingenieuren zusammensitzt, so ganz klar so, ja, wie heizt du eigentlich? Wo kommt eigentlich der Strom? Dann habe ich gesagt, so, ja, ich heize eigentlich mit Gas, aber halt nur Heizung. Zum Beispiel Dusche, also Heißwasser und Dusche insbesondere, geht bei mir über so einen alten Durchlauferhitzer. Da gibt's auch ein korrektes, also weil Durchlauferhitzer ist das richtige Wort. Nee, ist das falsche Wort. Mein Bruder hat mich nämlich darauf hingewiesen, dass ich das immer falsch sage, aber ich habe keine Ahnung, wie man das korrekt wird. Also das ist so ein Durchlauferhitzer. Da ist Strom drin und da kommt dann heißes Wasser raus.
So wie Plastik und Kunststoff.
Oh ja, genau. Aber da kriege ich einen Anfall. Aber mein Bruder, der ist da ja vom Fach und der kriegt da mal einen Anfall, wenn ich sage, da müsste eigentlich, unter der Spüle ist das Untertischgerät und das heißt irgendwie anders. Das hat nämlich 21 kW und nicht wie so ein Untertischgerät nur 4 oder so. Damit die Dusche halt eine konstante Temperatur hat. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, mal auszurechnen, was das denn kostet, mit Strom zu duschen. Ob das überhaupt eine gute Idee ist, vor allen Dingen, wenn man einen 21 kW Durchlauferhitzer hat. Und dann habe ich mal gerade nachgerechnet, da haben wir gesagt, ja, 21 kW Leistung hat unser Durchlauferhitzer, 10 Minuten dusche ich ungefähr, so jetzt mal, so plus minus, aber 10 Minuten, sagen wir mal, ist einfacher zu rechnen. Dann ist die Energie, die ich für eine Dusche brauche, halt 21 kW mal eine Sechstelstunde, wären wir bei 3,5 Kilowattstunden. Wenn ich mal nachgucke in meiner Rechnung, die ich dann halt bekommen habe, bezahle ich jetzt seit neuestem für meinen Ökostrom hier in Aachen 25,32 Cent die Kilowattstunde. Mhm. Das würde sich dann aufsummieren pro Monat. Das heißt, ich dusche 6-mal die Woche. Das ist ein sehr empfindlicher Faktor. Ich habe jetzt mal 6 gesagt. Vielleicht dusche ich mal einmal nicht, sonntags oder so. Weiß man ja nicht. Ja. Und über einen Monat gerechnet kann ja mal einmal quasi off sein. Also 6-mal die Woche, 4 Wochen, mal 3,5 Kilowattstunden, mal 25,32 Cent pro Kilowattstunde ergibt sich 21,27 Euro, die ich im Monat fürs Duschen ausgebe. Jo, dann kommt man natürlich als Sparfuchs auf die Idee, wir haben ja hier an der RWTH so ein RWTH-Sportzentrum.
Und jetzt duschst du nicht mehr zu Hause, sondern da.
Warte. Da ist so mit Muckibude und alle möglichen, da kann man auch Kurse belegen, aber da, wo ich jetzt bin, ist halt der RWTH-Gym, das ist halt so eine Muckibude. Und da gehört unter anderem tatsächlich auch sogar eine Sauna dazu, aber dafür braucht man eine Extrakarte. Aber es sind auch Duschen mit drin. Und wenn man sich nachguckt, das günstigste Abo, was man da haben kann, ist eine Jahreskarte. Da bezahlt man halt fürs ganze Jahr 199 Euro. Wenn ich das auf einen Monat runterrechne, bin ich pro Monat so bei 16,58 Euro. Mach die Mathematik selber.
Oh nein.
Wenn ich aufhören würde, bei mir zu Hause zu duschen und mir dieses Jahresabo holen würde und immer quasi im RWTH-Gym duschen würde, würde ich 4,69 Euro pro Monat sparen. Und ich hätte noch kostenfreien Zugriff auf das, auf die Trainingsgeräte da.
Das kommt lohnt sich eigentlich voll.
Das ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist das eigentlich eine ziemlich coole Idee. Außer, dass man halt sich, dass man halt morgens, wenn man aufsteht, erstmal zum RWTH-Gym radeln müsste, um sich zu duschen. Oder halt abends.
Ja, gut, das
ich stimmt. Weiß nicht. Das ist halt ein bisschen inconvenient, aber 5 Euro im Monat gespart.
Immerhin.
Ja, das kommt so,
dass man. Halber Kaffee bei Starbucks.
Ja, das ist jetzt der Ersatz für in der Kaffeeecke rumblödeln. Jetzt kommt man dann auf so welche Ideen.
Ja, genau.
Ja, fand ich ganz lustig. Die Ersparnis sinkt dann auf 1,60 Euro, wenn man nur 5-mal die Woche duscht. Weil wir erst mit 5 gerechnet haben.
Also das fand ich ein bisschen unrealistisch. Du musst weniger duschen oder halt da duschen.
Ja, weniger duschen ist ja generell, also wenn du weniger Energie verbrauchen möchtest.
Das stimmt.
Allerdings wirst du dann irgendwann zur Belastung für die Allgemeinheit.
Ja, ich hab mal ein ganz interessantes Experiment gesehen, wo die wirklich geschaut haben, eben weil ich meine, also sagen wir so, durch das Duschen wird ja in gewisser Weise oder generell durch Waschen wird ja in gewisser Weise die natürliche Hautflora gestört, weil du sie abwäschst zwangsläufig.
Ja, das habe ich auch mal gehört.
Und es gibt, also auf der Haut gibt es aber auch Bakterien eben, die allerdings relativ langsam sich erst wieder zurückentwickeln, die sozusagen dafür sorgen, dass diese riechenden, Schwefel, Stickstoffverbindungen oder was es auch immer ist, abgebaut werden, sodass du eben nicht mehr riechst. Und da hat dann einer wirklich einen Selbstversuch gemacht und ich glaube irgendwie 4-5 Wochen lang oder so nicht geduscht und hat am Anfang auch halt wirklich gestunken einfach, logischerweise. Boah. Aber nach diesen 5 Wochen oder so war das wirklich weg, mehr oder weniger.
Schön, toll.
Aber ich möchte es auch nicht ausprobieren. Ich meine, so eine Dusche tut auch einfach gut.
Ja, eben, das ist ja. Warum dusche ich 10 Minuten? Um sauber zu werden, brauche ich keine 10 Minuten. Sondern es ist einfach sehr angenehm.
Ja, das stimmt. Schneller würde es gehen, wenn du einfach einen Dampfstrahler nehmen würdest. Bohren tiefe Reinheit.
Ja, genau, mit 150 Bar ablasern.
Genau.
Ich kenne Leute, die haben beim Saubermachen eines Busses mit einem Hochdruckreiniger den Bus auch von innen sauber gemacht, weil sie zu nah rangegangen sind. Also, damit würde ich nicht an mich selber rangehen.
Da muss halt ein bisschen mehr Abstand halten.
Mein Gott. Oder so eine Fächerdüse.
Ja, genau.
Ach ja, und dann noch was. Ich habe ja, wie passend, ich habe manchmal gedacht, das war das erste Mal, dass wir so richtig am Puls der Zeit waren mit einem Thema. Waren wir mal so 2 Jahre hinter anderen Wissenschaftspodcasts hinterher, fand ich auch lustig. Aber jetzt waren wir mal am Puls der Zeit. Ich habe das letzte Mal über den Bußgeldkatalog gefachsimpelt und du hast dich total darüber aufgeregt, also nicht total, aber du hast dich darüber echauffiert, dass es dann halt bei diesen über 21 km/h inner- wie außerorts einen Monat Fahrverbot geht. Und zack, da haben so viele rumgejammert, dass der Herr Scheuer wieder mal eine Scheuerwende macht, wofür er berühmt berüchtigt ist.
Das liegt nicht daran, dass alle gemeckert haben, sondern wir haben den Anstoß dazu gegeben.
Hallo? Ja, genau, wir sind schuld. Nein, eigentlich wollte ich jetzt wieder sagen, es war wieder die mächtige Autolobby, wobei die eigentlich nichts davon haben. Aber man sagt ja immer so, die Autolobby, aber nee, ist wurscht. Aber wir haben dafür gesorgt, dass das Fahrverbot abgeschafft wird.
Komm, wir gründen eine Partei.
Ja, genau, ich in die Politik. Also einen kleinen Choleriker in eine Partei setzen, das wird super funktionieren. Aber es hat jetzt dazu, es ist noch nichts in nichts fixiert oder sowas, aber es ist eine Absichtserklärung da, die sagt, dass halt alles so bleibt, wie es halt ist vom Bußgeldkatalog, nur dass halt dieses einmonatige Fahrverbot gestrichen wird. Ich bin nochmal gespannt. Ja. Ob sie das halt nur machen, weiß ich was, nur innerorts, nur außerorts, weil das war ja gerade eigentlich das, was du auch als so unfair betitelt hast, dass es halt egal ist, ob du auf der Autobahn 21 km/h zu viel bist oder halt in der 30er-Zone, was ja eigentlich Blödsinn ist. Bei 21 km/h zu viel in der 30er-Zone könnte man ja schon mal sagen.
Ja, ja, eben. Also ich finde auch innerorts, wenn du halt wirklich mehr als 20 km/h zu viel dadurch erkühlst, das passiert in der Regel, sag ich mal, nicht aus Versehen.
Ja, war es halt fast doppelt so schnell, ne? Ich erlaube, das ist halt schon kritisch. Aber halt auf der Autobahn, das kann, hast du ja auch gesagt, das passiert halt schon mal, dass man dann so da reinrollt. Und da stimme ich dir halt auch zu. Das ist halt, ja, Können wir eh nichts dran ändern, außer weiter meckern. Vielleicht können wir ja weiter irgendwas ändern. Mit unseren...
Alles bleibt, wie es ist.
Also ich wollte gerade sagen, mit unseren Tausenden von Hörern und Followern. Können wir richtig den Unterschied machen. Ja. Soweit das aktuelle Geschehen, oder? Was haben wir denn so an Themen?
Ich habe als Thema mitgebracht Miraculix-Ski, passend zu unserem Intro.
wie gesagt, ich wollte gerade sagen, aber irgendwie habe ich, ich denke da immer an irgendwie hier Miraculi.
Miraculi. Ja, nee, fast. Nein.
Es hat was mit dem Druiden zu tun, okay.
Ja, halt, du wirst es sehen. Dann habe ich, wie gesagt, als kleinen Auflockerer, Mini-Aufreger, sage ich mal, wegen der Küchenlieferung. Und zum Schluss, jetzt nachdem ich es gefühlt vor, weiß nicht, 3 Folgen oder so nicht gemacht habe, als kleines Diskussionsthema noch Digital Health.
Ja, da hatten wir drauf gewartet eigentlich. Ne?
Genau.
Und also da nichts Überraschendes.
Und was gibt's bei dir heute Schönes?
Ich habe tatsächlich mal ein Paper bei uns von der Uni, von meinem Haus- und Hof-Institut, dem Institut für Kraftfahrzeuge. Die Leute kenne ich sogar noch, mit denen habe ich sogar mal bei der Formula Student zusammengearbeitet, die das Paper rausgebracht haben. Und zwar habe ich es genannt, der IT-Augen-Doktor. Mhm. Herr Doktor. Und als Diskussionsthema habe ich Strom ist im Schuh mitgebracht. Das ist irgendwas auch wieder so eher so eine Herzensangelegenheit. Lädt auch nicht wirklich zum Diskutieren mit dir ein. Es ist aber irgendwie so ein bisschen useful Consumer Advice und ich diskutiere da irgendwie mit mir selber. Also
Strom ist im Schuh. Da bin ich ja echt mal gespannt.
Und dann habe ich die Kategorie Statistiken aus dem Horrorkabinett wiederbelebt. Ich habe das, was da folgt, genannt Atomfried, nein danke. Weißt du, wir sehen dann ja, was da sich hinter verbirgt. Aber
ich bin sehr gespannt, ja.
Es ist total unwissenschaftlich, aber irgendwie zeigt es wieder ganz gut, was wir im Intro gesagt haben, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, viele Leute ein ziemlich hartes Problem mit ihrer mentalen Gesundheit haben.
Ja, gut, das stimmt.
Also, ich will niemanden keine Krankheiten diffamieren, aber manche Leute haben halt einen an der Waffel.
Das hast du jetzt aber schön gesagt.
Ja, politisch korrekt kann ich, ne?
Ja, genau.
Ja.
Gut, dieses Mal schaffen wir es dann auch hoffentlich wieder unter 2 Stunden.
Ich habe ja jetzt schon so schnell geredet. Ich gebe mir Mühe. Ich weiß, man soll ja eigentlich nicht schnell reden, wenn man was vermitteln möchte. Weil das
ja, aber wir sind aber man nicht kann in der Uni.
Und wir ja, man kann uns ja auch lang, man kann uns ja auch anhalten oder langsamer abspielen.
Genau, ja. Ich muss übrigens noch dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wie meine Audioqualität diesmal ist, weil ich habe mein gesamtes Gerecke sozusagen in München gelassen und halte jetzt die ganze Zeit das Mikro in der Hand. Ich hoffe, das stört nicht irgendwie das Signal und wir haben wieder wie letztens einmal Rauschen oder so auf dem Mikro.
Das müssen uns unsere Zuschauer sagen, weil wir zwei hören uns sowieso in sehr niedriger Qualität.
Na gut, das stimmt. Aber
habe ich Zuschauer gesagt?
Zuhörer.
Ja, die meinte ich.
Die meinte ich.
Ja, dann in medias res.
Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich glaube,
du fragst das jedes Mal, das ist, oder? Ich glaube, das sagst du auch jemand. Ich glaube, das wird zum Running Gag. Ich weiß es nicht. Letztes Mal habe ich angefangen, weil ich nämlich gesagt habe, du fängst an und dann hast du gesagt, du hast angefangen.
Okay, gut, dann fange ich an. Also Miraculix-Ski habe ich das Ganze genannt. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich von dir eine übergebraten kriege dafür, aber es basiert mal wieder auf Corona.
Von mir kriegst du ja nichts eingehört, aber wenn die Leute alle keinen Bock mehr drauf haben, dann stellen die uns jetzt nämlich ab. tun sie nicht, sie skippen das Thema.
Aber es geht nicht direkt um Corona, muss man dazu sagen, sondern es geht darum, dass aktuell besonders eben in China die traditionell chinesische Medizin TCM gegen Corona stark propagiert wird. Und ich meine, alternative Heilverfahren sind ja eh immer so eine Sache, mehr oder weniger. Manche Leute schwören drauf und sagen, das ist das einzig Wahre. Manche Leute verteufeln und sagen, geh mir weg mit dem Blödsinn.
Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
Ja, genau. Ich denke mir halt immer so dabei, also gerade die chinesische Medizin finde ich eigentlich noch relativ gut oder akzeptabel, weil ich meine, die arbeiten ja wirklich mit Kräutertinkturen und so weiter. Und ich meine, die meisten Medikamente kommen ja auch ursprünglich von irgendwelchen Stoffen, die in Pflanzen
natürlich, wo soll es sind auch oder her waren. Vorher gekommen
sein. Genau, und werden dann nur künstlich synthetisiert.
Als ich in China war, waren wir, ich weiß, wo war das? Das war in Hangzhou. Da waren wir in so einer traditionell chinesischen Apotheke mal drin und haben halt mal geguckt, was es da alles gibt, weil wir gehofft haben, dass da halt so, ne, wie man das immer hört, so Tigerpenis oder sowas geschreddert oder geraspelt, weiß ich was. Aber halt überhaupt nicht. Es sah halt eher aus, wie man das hier kennt, so ein Reformhaus, weißt du, wo du irgendwelche Kräutertees kaufen kannst ja. oder sowas. Weißt
ja, du, vielleicht gibt es auch ein Hinterzimmer. Tees und so weiter.
Vielleicht gibt, ja gut, Hangzhou ist halt auch die Teehauptstadt gewesen, also von daher, naja.
Liegt da natürlich.
Aber es war auch sehr interessant, sich sowas mal anzugucken.
Ja, nee, und wie gesagt, dann habe ich mal angeschaut das Ganze und nach Berichten von Nature ist es eben so, dass, wie gesagt, offiziell von der Regierung wirklich aktuell stark Stimmung gemacht wird für traditionell chinesische Medizin als Behandlungsansatz gegen Corona.
Und wo wird da Stimmung gemacht für?
Hm?
Wo wird da Stimmung gemacht für?
In China.
Ach, in China, also da so ja, genau, medientechnisch. Also, ah, okay.
Genau, und die machen da mehrere Milliarden US-Dollar pro Jahr Umsatz, die traditionell chinesische Medizin.
Das glaube ich.
Und was ich zum Beispiel auch sehr interessant fand, war der Professor Zhang Boli, der auch zu der chinesischen Corona-Taskforce sozusagen damals gehörte, als das da ausbrach in Wuhan und so weiter. Der hat ein Statement auch am Anfang gebracht, wo er dann gesagt hat, also dass man, dass besonders schwere Fälle von Covid-19 auf einer schädlichen Feuchtigkeit beruhen könnten, die dann dazu führen, dass das Qi stagniert.
Moment, der Mann sitzt in der Kommission für diesen.
Ja, besonders er ist auch, sag ich mal, Schulmediziner. Also der hat auch wirklich Medizin studiert. Ui, und also für die Leute, die es nicht wissen, Qi ist ja sozusagen in der traditionell chinesischen Medizin sozusagen die Lebensenergie, die durch unseren Körper fließt. Und wenn die im Einklang ist, geht es uns gut und wir sind gesund. Sozusagen jetzt mal platt formuliert. Ah. Und diese Aussage, die er da öffentlich kundgetan hat, die wurde von keinem Menschenseele angezweifelt. Das war, also bei denen ist das wirklich, also gegen TCM wird einfach nichts gesagt. Auch bei so Sachen. Und die WHO hat eben anfangs davon abgeraten, die traditionell chinesische Medizin bzw. die entsprechenden Drogen davon einzusetzen gegen Covid-19 und dass es eben nicht wirksam ist. Lustigerweise, ich meine, es ist ja eh immer schon jetzt in der Diskussion gewesen, wie China nah oder fern die WHO ist. Diesen Text kannst du bei der WHO nirgendwo mehr finden.
Ich kriege Verschwörungstheorien jetzt. Du ESOs angetitscht, jetzt noch eine Verschwörungstheorie dahinter. Wow. Wenn wir das wieder in die Hashtags passen, kriege ich wieder ganz viele Nachrichten von irgendwelchen ESO-Heinis, die wollen, dass ich ihre Produkte kaufe.
Nee, und also man kann den Artikel noch über externe Webarchive halt aufrufen, aber also von der WHO selber gibt es diesen Artikel einfach
schön.
Nicht mehr. Und jetzt ist aber die Sache natürlich, wie gesagt, im Gegensatz zu Homöopathie ist ja wirklich was drin in den Wirkstoffen.
In Manuka Honig war auch was drin.
Ja, aber halt wirklich, also es sind ja konzentrierte Tinkturen, Tees und Kräutermischungen und was weiß ich was. Demnach müsste man ja eigentlich meinen, man könnte auch auf klassische, wissenschaftlich fundierte Art und Weise da was rausfinden. Und da gibt es dann so schöne Papers, die den Titel tragen: A Real World Study for Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Novel Coronavirus Pneumonia, COVID-19. Da denkst du dir so, wenn du das liest, denkst du dir so, ja genau, da denkst du, wenn du das liest, so, das ist eine normale Studie, die eben wirklich guckt, bringt's was oder bringt's nichts?
Ich hätte jetzt genau das Gegenteil gesagt, weil mich hätte schon der Anfang, a real world study, in welcher Studie muss das vorne dran stehen, dass das keine Fantasie ist?
Na, weil eben bei viele denken, dass chinesische Medizin nicht ernst zu nehmen ist. Deswegen denke ich, haben sie es davor gesetzt.
Aha, okay. Dann sind sie ja schon sehr davon überzeugt.
Aber wenn man sich das Ding dann durchliest, das...
Wo kommt das denn her? Da irgendwas bekannt oder kommt das aus dem Internet?
Das ist, jetzt muss ich gerade nochmal gucken in meinen Aufzeichnungen, Chinese Clinical Trial Registry. Ich weiß allerdings nicht, ob das Open Access ist oder nicht, um ehrlich zu sein.
Trial Registry, dann wahrscheinlich eher nicht.
Naja. Naja, auf jeden Fall, wenn man sich das anguckt, ist es also aus normaler wissenschaftlicher Sicht schwierig.
Ja, sonst müsste ja zumindest ganz schön, wer es wo verfasst hat irgendwie. Das macht mich jetzt auch schon wieder stutzig.
Ja, auf jeden Fall, also Einschlusskriterien haben sie im Prinzip darin keine benannt. Die gehen nur nach den klinischen und epidemiologischen Anzeichen und Hinweisen bezüglich der Corona-Infektion. Also es wurde keiner von denen wirklich getestet mit dem PCR-Test, ob die Coronavirus hatten
oder nicht. Die haben einfach gesagt, könnte Corona sein.
Mhm. Und das Beste ist, bei der Intervention, also bei der Gabe von diesem Stöffchen, sage ich mal, was sie gegeben haben, steht einfach nur Traditional Chinese Medicine.
Das wäre nämlich meine Frage, weil was haben sie denn jetzt getestet? Aber offensichtlich...
Ja, wie gesagt, Traditional Chinese Medicine, kennst du doch, oder?
Ja. Okay, und, das hört sich genauso an, was so Anti-Vaxxer oder sowas im Internet finden und dann sagen, guck mal, hier steht doch.
Ja, genau. Und also falls du übrigens einen Placebo-Arm oder so in der Studie gesucht hast, da kannst du lange suchen, den gibt es nämlich nicht.
Ah, okay. Also, was dein Thema jetzt ist, das ist vielmehr nicht, stellst du ein Paper vor, sondern du erklärst uns, woran wir erkennen, welches Paper Mumpitz ist.
Genau, so ein bisschen. Beziehungsweise, dass eben das mit dieser TCM bei Corona es schwierig ist. Auch wenn man, also wie gesagt, wenn man, das war, wie gesagt, was aus China, aber auch wenn man bei PubMed mal schaut, da ist es ähnlich. Da gibt es dann auch noch ein Paper, das heißt Treatment Efficacy Analysis of Traditional Chinese Medicine for Novel Coronavirus Pneumonia, an Imperial Study from Wuhan, Hubei Province, China. Klingt eigentlich ja auch wieder nach einem normalen Titel, sage ich mal. Aber auch wenn man da reinguckt, ist es ähnlich. Also ich meine, es ist eine reine Beobachtungsstudie, du hast keinen Placebo-Arm. Und auch wieder, was da gemacht wurde, ist, sag ich mal, ein bisschen müßig gehalten.
Nach dem Motto, die Leute haben sich schlecht gefühlt, dann haben sie irgendwas genommen und dann ging es ihnen besser.
Ja, genau, so ungefähr.
Ah, okay.
Jetzt ist es aber, wie gesagt, so das Problem bei TCM ist und bei gerade jetzt, wenn man jetzt die Corona-Patienten reinnimmt, ist es halt so, dass du ja wirklich schwerkranken Patienten unter anderem da irgendwelche Stöffchen gibst, wo letztendlich Wirkmechanismen und Wirkungen im Prinzip nicht erforscht ist. Bei Homöopathie könnte man ja noch sagen, irgendwie, oder generell so, der Glaube hat geholfen, mehr oder weniger, oder eben modern formuliert Placebo-Effekt. Ja. Ich meine, wie gesagt, bei Homöopathie nichts hoch 100 ist immer noch nichts. Da machst du halt nichts kaputt. Da gibst du ein bisschen Zuckerkügelchen oder so. Ja, ich provoziere.
Gut, okay, dann mache ich das nicht immer nur.
Nee, aber wie gesagt, bei den TCM-Drogen, da ist ja wirklich was drin. Das sind hochkonzentrierte Extrakte von irgendwelchen Kräutern und Pilzen, wo man eben nicht genau weiß immer, was da drin ist. Und wenn du dann irgendwelche, sag ich mal, Ephedrin-Derivate oder so drin hast, die können dann einem so geschwächten Patienten letztendlich durchaus arg zusetzen, wenn nicht sogar im Zweifelsfall killen.
Um es mit den Worten des besten Präsidenten zu sagen, I would take it. You have nothing to lose.
Ja, super. Ja. Nee, und was ich dann auch mal geguckt habe, ist, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe, wie das denn eigentlich so bei uns ist, zum Beispiel mit diesen TCM-Medikamenten. Hm. Ist es erschreckend einfach.
Also was du kannst, dran zu kommen?
Ja.
Echt?
Ja, also ich hatte, also wie gesagt, ich habe mich davor nicht super viel damit beschäftigt, aber ich hätte gedacht, dass du irgendwie wirklich ein Rezept oder sowas zumindest brauchst von halt einem, von so einem, der eben in TCM ausgebildet wurde. Ich meine, es gibt ja wirklich Ausbildungen dafür. Und echt? Die schreiben auch wirklich Rezepte, wo dann drin steht, was weiß ich, 100 Gramm von dem Kraut, 100 Gramm von dem Kraut und 20 Gramm von dem Kraut, das mischen zu einem Tee, ziehen lassen, trinken. Aber du kannst theoretisch auch als vollkommener Laie sagen so, ich bestelle mir mal das Präparat. Das heißt, was weiß ich, Morgenröte und ist gut gegen Schnupfen.
Weißt du, woran mich das erinnert? Mann. An diese Badesalz-Diskussion.
Ja.
Also vielleicht für Leute, die das nicht mitbekommen hatten, das war mal eine Zeit lang ziemlich hart in den Medien. Da konnte man halt so Designerdrogen, die in irgendwelchen Untergrundlaboren zusammengedübelt worden sind, halt als Probierpäckchen quasi so als Badesalz kaufen. Und immer wenn quasi die Behörden ein so ein Ding verboten haben, ein so ein Badesalz, wobei sie halt draufgeschrieben haben, dass das halt fürs Badewasser ist, aber du kannst die Leuten halt ja nicht verbieten, das weiß ich was, zu schnupfen, zu rauchen, nee, weiß eben. Ich was. Dann haben die halt einfach das umgelabelt und die gleiche Kacke halt unter einem anderen Label verkauft. Und die hatten nämlich auch so fancy Namen. Und du wusstest nie, was drin ist. Also da war irgendwie Chemie-Cocktail drin und das hatte dann auch so einen abgedrehten Namen.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, Morgenröte war jetzt einfach ausgedacht, aber ich meine, letztendlich steht da oft auch gar nicht wirklich bei, was da drin ist oder zumindest in was für einer Konzentration oder Zusammensetzung. Und du kannst dir das wirklich einfach bestellen, zahlst dann, was weiß ich, 10, 20 Euro oder so und ein paar Tage später hast es halt bei dir im Briefkasten. Das finde ich halt wirklich gefährlich, muss ich sagen.
Also das wird dann auch hier in Europa vertrieben wahrscheinlich, wenn das so schnell geht.
Oder? Nehme ich mal an. Also wir hatten auch bei uns in der Uni sogar, hatten wir, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube bei Rehabilitationsmedizin und physikalische Medizin oder so, da hatten wir auf jeden Fall auch mal einen Exkurs sozusagen, eine Vorlesung zu TCM und sowas. Und es gibt, glaube ich, in Deutschland gibt es zwei oder drei Apotheken, die sich eben darauf spezialisiert haben, diese TCM-Drogen zu mischen und die ganzen Tees und Kräutermischungen. Und die beziehen dann zum Teil auch die Rohstoffe aus China und so weiter.
Ja, gut.
Ich denke mal, dass das daherkommt. Aber ich meine, letztendlich, wenn du irgendwie Kontakte nach China hast, dann kannst du das auch selber machen und theoretisch selber deinen Online-Shop eröffnen und die gemörserten Pülverchen da verticken. Du hast ja keinerlei Kontrolle irgendwie vom Staat. Also ich meine, es wird immer geschimpft und in gewisser Weise stimme ich ja auch zu, dass bei uns manche Sachen überreguliert sind, aber gerade in Sachen Gesundheit oder so ist es in meinen Augen halt wirklich wichtig, dass da irgendwie du eine Institution hast, die das Ganze eben kontrolliert und schaut, dass es da mit rechten Dingen zugeht.
Ja, das sollte ja auch nicht sein, was so, womit man mit rum experimentieren sollte.
Ja, eben,
so.
Genau.
Das ist ja schon serious shit quasi.
Ja. Auf jeden Fall halten wir fest, TCM bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit wegen mir gerne, bei Covid eher nicht.
Ja, da sind wir wieder in dieser Ecke mit den Naturheilern und den Esos, die dir quasi auch irgendwelche Frequenzheiler für Krebs verkaufen und sowas, wo du denkst, ab wann ist das nicht mehr moralisch vertretbar und wo nicht, wobei man da ja halt dann noch das Problem hat, offensichtlich, dass die Leute ja dann davon überzeugt sind, dass das funktioniert und dass da ja tatsächlich Wirkstoffe drin sind. Halt nicht weißt welche und ob die dagegen helfen.
Ja, aber da hast du, wie gesagt, immerhin nur den Placebo-Effekt. Da machst du nicht noch aktiv was kaputt. Ich meine, es...
Der klinisch nachgewiesen ist.
Genau.
Verrückt. Ja.
Ich hatte auch ursprünglich überlegt, ob ich ein richtiges Homöopathie-Thema nehmen soll, aber da habe ich mich so drüber aufgeregt, das habe ich dann gelassen.
Gibt viele so Trigger-Themen, wo man denkt, nein, bis ich das Thema vorbereitet habe, ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt.
Ja.
Ja, weiß ich, habe ich auch schon so ein paar Themen angepackt, die ich dann wieder nach 50 Sekunden verworfen habe, weil ich es nicht ertragen habe.
Genau. Naja, so viel auf jeden Fall
zum Dass man das hier bestellen kann, das finde ich halt, vielleicht mal als Badesalz bestellen.
Also wenn du das nächste Mal Unkraut jätest, trockne es einfach und packst in Tütchen.
Ey, Ich wohne im Grenzgebiet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier relativ viel Gras im wörtlichen Sinne verkauft wird. Oder Oregano oder so.
Ja, genau.
Kann man alles mitmachen. Ja, krass. Dann willst du den Ball zu mir spielen, nehme ich mal an.
Genau, zum IT-Augendoktor.
Mir fällt da tatsächlich, außer dass ich im dass ich versucht habe, ein medizinisches Thema, meinen medizinischen Themennamen zu finden, kann ich dir jetzt leider nicht sagen, wie ich das cleverer überleiten soll, wenn ich ehrlich bin. Allerdings, ich bin da halt drauf gestoßen, weil ich halt so, ne, in meinem Twitter-Feed laufen dann halt auch schon mal so ein paar Institute, die ich interessant finde bei uns von der Uni. Unter anderem dann das IKA, und das ist da relativ firm drin. Neue Erkenntnisse, oder wenn die irgendwas publizieren oder sowas oder irgendwelche neuen Projekte starten, dann gibt es da immer einen Twitter-Post und einen Facebook-Post, sodass du da halt eigentlich ziemlich gut folgen kannst, was die da so gerade momentan anstellen und was nicht. Unter anderem das, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich halt die, also vor allen Dingen einen von den Autoren persönlich kenne und mir dann dachte so, mal gucken, was das ist. Und dann dachte ich so, das ist eigentlich ziemlich interessant, also technisch kannst du ja dir dann mal angucken. Toll ist, das gibt's im Archive. Also Open Access. Das ist auch frisch veröffentlicht, also am 11.05.2020. Ich weiß nicht, ob jeder das Archive kennt, aber es ist von der Cornell University so ein FTP-Server, ein relativ großer, wo man dann so Paper draufschieben kann, aber links nur, wenn man halt von Leuten, die bereits Zugriff aufs Archive haben, eingeladen wird, so, dann hat man so ein bisschen schon mal eine Kontrolle, dass da nicht irgendwelcher Bullshit drin landet. Aber es ist eigentlich dafür gedacht, dass man halt neue Veröffentlichungen da mal reinschmeißt und dann als erstes Publikum quasi hat, die Leute, die da eh im Archive drin sind, das heißt nur Wissenschaftler, und die dann erstmal ihren Senf dazugeben kann, bevor man das in ein großes Journal pusht oder sowas.
Ja, im Prinzip sowas wie ein Public Review sozusagen.
Ja. So kann man es nennen. Und das Paper heißt A Sim-to-Real Deep Learning Approach for the Transformation of Images from Multiple Vehicle-Mounted Cameras to a Symmetrically Segmented Image in Bird's Eye View. Von Lennart Reier und Bastian Lampe und dem Professor, aber das interessiert uns ja nicht. Der steht ja immer drin. Was verbirgt sich in diesem sperrigen Namen? Also es sind wieder so zwei Keypoints drin, nämlich Deep Learning, also wieder meine tollen neuronalen Netzwerke, die ich ja sowieso immer ganz cool finde. Und es geht um Vehicle-Mounted Cameras, also irgendwas, Kameras an einem Fahrzeug. Letztendlich geht es dabei ums autonome Fahren. Da habe ich auch schon mal ein paar Themen zugebracht. Ja. Da gibt's ja immer relativ viel. Und die Leute haben sich jetzt halt einen Algorithmus mit verschiedenen neuronalen Netzwerken, also so Standardnetzwerken, da komme ich gleich noch zu, ausgedacht, der halt aus verschiedenen Einzelkameras, die man so am Fahrzeug hat, also weiß ich was, die vorne blickende Schildererkennung oder Fußgängererkennung, nach hinten gibt's auch schon so Rückfahrkameras oder sowas. Warum ist das ganz cool, weil für das autonome Fahren muss man ja quasi das ganze Umfeld des Fahrzeugs überwachen oder so viel Umfelderkennung haben, wie es geht, um halt die Position von anderen, von statischen Objekten am Fahrradrand oder dynamischen, halt Fußgängern, anderen Verkehrsteilnehmern, Fahrradfahrern, Autos, Lastwagen, um die Trajektorien von denen zu bestimmen, um dann halt mögliche Handlungsmaßnahmen einzuleiten. Und da ist es halt eigentlich ganz wichtig, so ein 3D-Bild zu haben, beziehungsweise halt so eine Bird's-Eye-View. Ich nenne das jetzt immer, die haben das auch abgekürzt mit BEV. Normalerweise sage ich ja Battery Electrified Vehicle, heißt das in meinem Sprachgebrauch normalerweise. Aber hier als Bird's-Eye-View, BEV, das sage ich jetzt einfach immer, weil sonst breche ich mir jedes Mal hier so einen ab. Und das hat halt den Vorteil, dass man da die Abstände halt viel besser messen kann, weil man halt keine Perspektive mehr hat von der Kamera, die nach vorne guckt. Weil dann guckst du immer von vorne und du kannst die räumliche Tiefe, kannst du ja nicht messen dann. Und wenn du die von oben halt guckst, siehst du ja die, weil das ist ja die Achse, die dich interessiert. Die dich interessiert nicht, wie hoch das Auto ist, sondern wie weit es von dir entfernt ist. Das kann man halt machen mittels teurer Technik, also Radar oder LiDAR-Technik, Laser, Ultraschallsensoren, wobei die auch alle verschiedene Weitenansprüche haben. Oder halt eine teure 3D-Kamera. Das heißt, du nimmst zwei Bilder ab und merge die dann so. Das kann man alles machen, aber für den industriellen Einsatz ist das halt wieder ein Problem, weil du musst halt teure Sensorik verbauen, die erstens die Produktkosten in die, also Entwicklungskosten hochtreiben, Produktionskosten hochtreiben und damit auch den Preis für den Kunden hochtreiben. Und stell dir mal vor, da ist was dran kaputt.
Ja, und wir haben ja auch wieder das Problem mit der Rechenleistung wahrscheinlich.
Ja. Ja, kommen wir gleich auch zu. Das Problem lösen wir jetzt nicht direkt. Okay. Wobei, da gibt's ja auch Ansätze. Also ich weiß jetzt zum Beispiel in meiner Zeit in, also das, was ich in der Industrie gemacht habe, das ist auch so Spielereien, die können KPCs auch nicht rechnen. Da hast du dann auch eine Backend-Anbindung. Das ist aber auch eigentlich relativ gut möglich. Musst du entweder den Datentransfer, also den Traffic minimieren. Oder wenn jetzt auch 5G kommt, dann haben wir da auch wahrscheinlich weniger Probleme mit.
Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre.
Wenn das Wörtchen wenn nicht. Elon Musk hatte da auch gesagt, dass man wahrscheinlich dann überhaupt gar keine KPCs mehr braucht, wenn man dann 5G-Verbindung hat. Dass er sogar meinte, er wollte dann die Motorsteuerung extern rechnen lassen. Wobei ich dann mich frage, wenn du in den Tunnel fährst, viel Spaß damit. Aber es wäre ja alles technisch umsetzbar.
Bleiben alle am Anfang des Tunnels stehen.
Technisch, aber halt ja Zukunftsmusik. Aber das ist ja jetzt erstmal, also wir nehmen erstmal an, das wäre so alles möglich. Aber was ist das Problem dabei? Nämlich genau, du hast verschiedene Perspektiven von Bildern. Und die Perspektiven musst du halt rausrechnen, wenn du die halt zu einer, so einer Obensicht zusammenrechnen möchtest. So halt, du nimmst dir quasi aus jedem Bild die Abstände, die du da rausnehmen kannst. Und wenn du halt eine Kamera hast, die nach vorne geht, das heißt, wenn du genau nach vorne guckst, senkrecht, dann hättest du ja genau die Distanz, die du hast. Oder halt planar nach oben. Aber sobald du halt ein bisschen nach links und rechts winklig guckst, ist das ja durch das Objektiv, durch die Linse, hast du ja so einen Linsenfehler. Also ein Fisheye-Effekt. Genau, den hast du ja immer drin. Ja, auch wenn du eine Festbrennweite hast. Hast du in der Linse, es ist halt eine Linse. Und den musst du halt immer rausrechnen. Und wenn du halt verschiedene Kameras hast mit verschiedenen Brennweiten, also mit verschiedenen Objektiven, mit verschiedenen Blickwinkeln, musst du die halt für jedes Bild rausrechnen. Und dann halt zu so einer Top-View zusammenbasteln. Das ist ein ganz schön dreckiger Kram. Die Jungs hier haben sich gedacht, so, was wäre denn, wenn wir dafür neuronale Netzwerke nehmen, die halt trainieren, dass halt, wenn du bestimmte Proportionen von Gegenständen siehst oder halt von Fahrbahnen, die Striche zum Beispiel auch auf den Fahrbahnen, wenn du verschiedene Perspektiven hast, die dann das halt sofort erkennen und dann halt direkt diese Fehler rausrechnen können, weil sie einfach wissen, welcher Fehler
aussehen muss. Ja.
Ja, quasi, wenn du die angelernt hast und ihnen sagst, dass, wenn das so aussieht, ist das korrigiert genau der Abstand. Und dann hättest du halt erstens, dass du weniger, also du rechnest dann einfach mit weniger Fehlern in dem fertigen Bild, weil du die halt rausgerechnet hast. Und du wärst halt schneller, weil ein angelernter Algorithmus müsste das nicht jedes Mal selber überprüfen, sondern der weiß das halt einfach aus einer Datenbank, wie das aussieht. Das heißt, du würdest dann, könntest du halt aus einer Datenbank rechnen. Wobei halt neuronale Netzwerke selber rechnen lassen auf dem KPC. Eher so nein. Da brauchst du, das ist eher so Cluster. Die kommt auch gleich nach, was die da alles so gerechnet haben. Und dann denkst du auch nur so, gut, dass wir den Rechencluster haben. Weil ein Auto schafft das nicht. Gehen wir jetzt mal da rein. Und zwar haben sie verschiedene neuronale Netzwerke, so Standardnetzwerke ausprobiert. Und wie du dir sicherlich vorstellen kannst, wenn man sich das Problem mal anschaut, ist das halt ein mehrdimensionales Problem. Wir haben nämlich zum einen, dass wir die einzelnen Bilder haben, wo wir diese Bildfehler rausrechnen wollen, um die tatsächlichen Abstände auszurechnen. Und dann wollen wir die ja noch irgendwie zusammenpuzzeln. Das wären halt, das sind halt zwei Stufen, die aufeinander aufbauen. Und je nachdem, wie du das erste rechnest, geht das halt in den zweiten Schritt mit ein. Das heißt, du müsstest immer quasi, du rechnest das erste, dann gleichst du es an das zweite ein. Dann rechnest du noch ein Einzelbild, dann gleichst du wieder das zweite ein. Dann musst du das erste wieder zurück quasi angleichen. Und da gibt es halt verschiedene Ansätze. Aber es gibt halt für diese zweistufigen Probleme kein neuronales Standardnetzwerk. Sowas gibt es einfach nicht. Haben sie so bei ihrer Literaturrecherche herausgefunden. Aber sie wollten halt gerade diese Standarddinger
nehmen. Also haben sie selber eins gebaut?
Nee, eben nicht, weil das würde auch ein bisschen, glaube ich, den Projektumfang, weil die Dinger sind ja nicht, also ist so ganz trivial. Und warum gibt es keins, was das kann? Weil das halt den Rechenaufwand exponentiell steigert. Ja, und das ist halt nicht mehr, irgendwann nicht mehr sinnvoll. Du kannst das machen, aber dann ist es nicht mehr sinnvoll. Also haben sie sich diese einstufigen Dinger genommen und gucken, womit erzielen wir die besten Resultate. Das ist halt, das sind halt wieder Ingenieure. Wir machen den ganzen Tag nur Kompromisse. Schale Kompromisse. Den ganzen Tag.
Ja, wir nähern uns dem Ganzen.
Ja. Das ist auch vielleicht jetzt, also hier steht das in dem, was sie dafür welche ausprobiert haben, welche Parameter sie da und aber das ist jetzt eigentlich für uns hier total uninteressant, wenn ich jetzt hier mit Fachbegriffen um mich schmeiße, was das ist. Was aber noch vielleicht interessant ist, wie sie an die Daten dafür bekommen sind, weil ich hatte das ja schon mal gesagt, neuronale Netzwerke muss man trainieren, sonst kann das Ding gar nichts. Also du musst dem halt sagen, wir haben jetzt nur ein Bild von einer geraden Autobahn. Ich habe dieses Front-View-Picture und da laufen in einem bestimmten Winkel die Linien quasi optisch zusammen. Und wenn ich das habe, weiß er quasi, wie der Fehler aussieht. Nur um das zu wissen für verschiedene Linien, Typen, Fahrbahnen. Was ist, wenn ich eine Kurve habe?
Ja, ich wollte gerade sagen, problematisch ist ja, du hast ja allein schon, wenn du immer nur eine Rechtskurve nimmst, je nach Radius der Kurve, oder ich meine, selten hast du ja auch eine Kurve, sag ich mal, die einen konstanten Radius hat.
Ja.
Das sind ja zig Varianten, wie diese Linien, sag ich mal,
was sie auch noch gesagt haben, können. Du hast halt dann noch Roadside Objects, das heißt, weißt du, Leitplanken, Schilder, Bäume, verschiedene Beleuchtungen, die machen dir das alles schwieriger, weil du es halt nicht alles mit dem gleichen Satz Parameter erkennen kannst. Und deshalb musst du die Dinger trainieren, also anlernen. Du nimmst immer ein Bild und sagst denen, auf diesem Bild ist der Abstand so und das sieht so aus. Und dann nimmst du ihnen noch ein Bild, zeigst ihnen dann quasi und sagst, so ist das, so sieht das so aus. Das ist quasi, wenn du mit einem Baby vor diesem Baukasten sitzt, wo man halt verschiedene Formen reinkriegen will, und du zeigst dem Baby, mit der Kreis kommt ins Runde, das Viereck kommt ins Viereck, bis das Baby das auch kann. Aber wo kriegst du diese Bilder her? Weil wenn du halt Bilder aufnimmst mit diesen Fehlern drin, dann weißt du ja tatsächlich auch nicht die richtige Sache. Und ja, deshalb sind sie in ihre virtuelle Umgebung, die haben nämlich so einen tollen hochdynamischen Fahrsimulator. Riesiges Gebäude. Saugeiles Ding. Da sollte ich auch mal ein Thema drüber machen eigentlich. Und da haben sie die Simulationssoftware Virtual Test Drive haben sie da drin laufen. Und die haben die einfach genommen und quasi so verschiedene Fahrsituationen, die dieses Programm gerendert hat, einfach genommen. Und da das Programm die ja rendert, weißt du, wie die Abstandsdaten sind, weil das ist ja letztendlich nur berechnet. Also musst du den Schritt nur zurückgehen. Das heißt, sie haben diese Bilder aus diesem Test-Drive-Programm genommen, das halt auch schon stark vereinfacht ist zur Realität, aber für eine Simulationsumgebung doch schon sehr variabel und detailliert ist. Und haben da diesem dann halt verschiedene Bilder aufgenommen und die halt mit dem diesen Algorithmus, diese Algorithmen, die sie verglichen haben, trainiert. Und sie haben 33.000 Samples fürs Trainieren benutzt.
Oh Gott.
Und 3.700 Samples für die Validation. Also die haben dann 3.700 Szenen genommen, die dem Ding gesagt, und das Ding musste dann sagen, ah, so sind die Abstände, und dann sind sie wieder zurück in die Simulation gegangen und geguckt, was tatsächlich ist. So, das haben sie halt
schon
gemacht.
Ein bisschen gruselig, sozusagen als erstes einen Computer die Szenarien berechnen zu lassen und zu sagen, okay, das stimmt.
Ja, das ist halt genau das ist immer dieses Skynet-Phänomen, was man hat. Netzwerke sind da jetzt schon sind drin. Die sind immer noch dumme Computer, aber man hat halt irgendwann das Gefühl so, wow. Weil du gibst ihnen irgendwas vollkommen anderes und die lernen damit quasi etwas vollkommen anderes, was ihnen noch nicht bekannt ist, zu berechnen. Und das ist halt schon so aus dem Standpunkt, so, wenn man so da drauf guckt, schon ein bisschen spooky. Wenn man nur so von Taschenrechner-Intelligenz
Der Computer kommt. Sagt dir, wie die Realität aussieht.
Ja. Boah, das war jetzt aber sehr philosophisch. aber ja, die Ideen gibt es ja auch schon seit Wargames, so dass Computer selbstständig extrapolieren können. Ja, also, dass du ihnen eine quasi eine Datenbank gibst und sie dann aus von der Datenbank auf quasi Systeme schließen können, die nicht in der Datenbank sind. Das ist quasi schon auch schon ein neuronales Netzwerk. Das beschreibt das eigentlich ganz gut. Und dann haben sie sich das halt angeguckt für verschiedene Deep Lab neuronalen Netzwerken, diese Standard, die stehen halt hier drin. Das ist auch vollkommen, die haben total schräge Namen. Der eine heißt UNET XST, Deep Lab Acceptation und so.
Ja.
Das ist, ne, du weißt, Dinger. Es lohnt nicht, das jetzt alles hier durchzukauen. Und die haben sie dann eben verglichen, bei der Erkennung auf der Straße, am Bürgersteig, Personenerkennung, Autodetektion oder was passiert bei Lastwagen, weil durch die kannst du ja nicht durchgucken, die versperren dir halt die Sicht. Und dann kannst du ja, wenn du dann Bilder von verschiedenen Blickperspektiven zusammenmerchst, kannst du halt quasi durch den durchgucken. Und welcher Algorithmus das am besten hinkommt, quasi so einen Röntgenblick zu entwickeln, einfach weil er Bilder übereinander legt, die dann verschiedene Perspektiven haben. Und dann haben sie hier noch Busse, Fahrräder, einfach irgendwelche Hindernisse auf der Straße, Vegetation, die halt ja sehr variabel ist. Mhm. Und noch verschiedene Okklusionsfehler, die halt vorkommen können. Also wenn du halt tatsächlich irgendwas hinter irgendwas nicht hintergucken kannst einfach.
Was ist eigentlich, wenn denen so bei voller Fahrt irgendwie eine Fliege oder so auf die Linse drauf klatscht und die Sicht versperrt?
Dann merken die das ja auch, dass das Bild invalid ist. Es ist wie ein Sensor, der ausfällt. Der kennt ja dann, wenn du nur schwarz siehst, dass das wahrscheinlich kein Originalbild ist. Entweder hatten sie einen Unfall oder die Kamera ist kaputt.
Ich sehe schon, in der Zukunft werden alle Autos immer blitzeblank sein, damit sie alles richtig berechnen können.
Ja, aber genau das ist ja der Punkt, warum wir versuchen, komplizierte Sensorik in einfache Sensorik umzubauen, weil du da immer größere Probleme hast. Natürlich kannst du immer mit der Kanone auf Spatzen schießen, das ist, sage ich, eine 3D-Kamera. Aber es wäre ja viel cooler, passive Sensorik zu verwenden, mit der du das irgendwie weißt, ohne dass da halt, dass das halt fehlerresistenter ist.
Mhm.
Also zum Beispiel, wie man das wieder, wenn wir sind wieder im 5G-Thema, wo man dann sagt, so jedes Fahrzeug kommuniziert mit jedem anderen Fahrzeug und sagt dem immer hochgenau die Position. Dann brauchst du andere Fahrzeuge schon gar nicht mehr erkennen, weil du immer weißt, wo die sind.
Ja, das stimmt.
Dann hast du ja schon mal gespart. Das ist halt der Punkt. Oder dass du halt sagst, eben verschiedene senden Ultraschall aus und dann machst du so ein Ultraschall-3D-Bild von allem. Dann brauchst du auch keine Kamera oder sowas. Aber das sind andere Diskussionen. Aber das ist eigentlich immer, deshalb machen die ja sowas, damit wir von der hochspezifischen Sensorik weg zu eher, sagen wir mal, breitband-einsetzbarer Technik kommen.
Ja.
Du kannst das ja auch mit Ultraschall machen, dann hast du das Fliegenproblem nicht. Oder Radar. Du brauchst ja kein optisches Bild. Das ist dem Computer ja egal. Aber deshalb mergen, deshalb muss das alles zusammenkriegen. Das ist ja dann nur so ein Computerbild.
Mhm.
Und dann haben sie das angeguckt und da eben die verschiedenen Algorithmen zu verglichen. Generell, was vielleicht interessant ist, ist das Schwierigste, was man, was so ein Algorithmus dann erkennen kann, wenn er das zusammen mergt, Person. Da hat er am meisten Probleme mit. Und danach, interessanterweise, ich fand es irgendwie... Also Autos, Personen und Autos haben die größten Probleme gemacht. Und du denkst so, ja, okay, toll, danke.
Okay, ich meine, also Personen kann ich ja noch in gewisser Weise nachvollziehen, aber warum denn Autos?
Weil die auch verschiedene Formen haben und sich bewegen irgendwie komisch. Weiß ich nicht. Hm. Vegetation hätte ich noch gedacht, aber die, da sind sie eigentlich ganz gut mit zurecht gekommen.
Ja, eben, also, naja.
Wahrscheinlich, weil die sich nicht bewegt.
Ja, das kann gut sein.
Ja. Vielleicht noch so als Abschluss haben sie halt gesagt hier, also das, was ich schon gesagt habe, dass man, was ist der Ausblick davon, dass man damit halt teure Sensorik ersetzen könnte durch günstigere, ganz einfach, aber dann auch eben gesagt, das sollte man halt dann noch deutlich besser halt auch in Real Life testen, weil es halt momentan nur mit einer Computersimulation validiert worden ist.
Mhm.
Habe ich mir schon den Mund wieder eine halbe Stunde fusselig gequatscht über so ein Thema. Ich hoffe, ich habe es ungefähr reingemacht und nicht zu kompliziert bin ich wieder geworden. Wer möchte, kann es sich ja durchlesen in seinem Archive. Und das Mika hat da sogar mit Werbung gemacht. Ach ja, und die Testdaten, mit denen sie das quasi trainiert haben, also diese 33.000 Sample und 3.700 Validationssample, liegen, da gibt es auch einen Link zu, in einem GitHub. Also die kann sich gerne jeder runterladen und dann damit auch Dinge tun oder so.
Einfach mal so, wenn du Langeweile hast, durch die 37.000 Dinger durchscrollen, gar kein Problem.
Ja, diese Deep Learning Algorithmen, also die neuronalen Netzwerken, die die da ausprobiert haben, die sind ja jetzt auch, das ist ja alles kein Hexenwerk, das sind ja auch Standarddinger, also das könnte das ist ja auch da, deshalb ist es ja auch, das ist ja der Keypunkt vom Archive, dass da sich irgendjemand das auch angucken kann, ausprobieren, nachvollziehen kann und sagen kann, ja, habt ihr einen Punkt oder nee, ist Blödsinn.
Verrückt.
Ja.
Ja, ich bin echt mal gespannt, wo uns das noch hinführt. Ich meine, wie du schon gesagt hast, wenn einmal sozusagen wirklich alle Autos autonom sind und die untereinander kommunizieren, das hat natürlich, also damit löst du ja viele Probleme einfach.
Richtig, das Problem ist, wenn das halt nicht der Fall ist.
Ja, beziehungsweise du brauchst einfach was für einen Übergang, weil ich meine, es ist ja unrealistisch zu sagen, so ab morgen sind alle Autos autonom.
Naja, gesetzlich ließe sich das machen, wie mit den E-Autos.
Ja, ja, hat auch super funktioniert.
Das funktioniert, das ist ja noch am Funktionieren.
Ja.
Nein, aber du wirst ja dann nicht sowas, es wird ja immer, weiß ich was, Fahrradfahrer, Fußgänger, die halt nicht diese Sensorik an Bord haben.
Kann man ja auch machen.
Ja, jeder braucht ein Smartphone, weil dann könntest du es quasi dadurch ersetzen.
Ja. Gar nicht so unrealistisch.
Tatsächlich.
Problematisch wird es dann wieder, wenn eine Person mehrere Smartphones hat.
Ja, das wäre nicht das Problem. Wenn du eine hast, die nichts dabei hat, die ist dann nämlich unsichtbar.
Stell es mal vor, das ist ja schon lustig irgendwie.
Was? Ja. Was war der Grund? Warum ist der Mann überfahren worden? Der trug sein Smartphone nicht dabei.
Welcher Mann?
Oh Gott!
Ja.
Also, ein Smartphone rettet
Leben.
In der Zukunft.
In der Zukunft, ja, genau.
Oh Gott, jetzt spinnen wir wieder.
Ach, Quatsch.
Ja, aber ich fand es tatsächlich, weil das wieder so ein Door-Open ist oder zeigt eigentlich, was technisch jetzt schon möglich ist oder wo es hingehen kann. Und es auch tatsächlich sehr industrienah ist, weil da freut sich die Industrie, wenn man sagt, wir brauchen keine 3D-Kameras, um die gleiche Qualität zu bekommen, sondern wir können das einfach dann so ausrechnen. Und wenn das neuronale Netzwerk halt eingelernt worden ist, hast du halt die Datenbank. Oder du lässt es halt auf deinem Firmenserver rechnen und kriegst immer nur dann die Updates. Da muss man sich fürs autonome Fahren ja sowieso was überlegen. Weil das ja alles sehr, sehr aufwendig ist.
Ja, es ist und bleibt auf jeden Fall sehr interessant, wie sich das Ganze entwickeln wird in den nächsten Jahren.
Deshalb habe ich auch absolut keine Sorge, dass es mir langweilig werden könnte und es in meinem Jobfeld nichts mehr zu tun gibt. Weil ich immer dann höre, ja, wie siehst du das denn mit der ganzen Elektromobilität? Da fallen ja bei euch die ganzen Jobs weg. Und ich denke mir, was für ein Bullshit. Nein. Warum sollte es, es verschiebt sich wieder, natürlich. Aber das ist ja schon immer so gewesen, dass sich, wenn quasi die Technologie sich weiterentwickelt, dass sich die Schwerpunkte verschieben.
Ja,
aber es gibt dadurch nicht wieder mehr zu tun. Im Gegenteil, ich würde fast schon sagen, mit den ganzen Herausforderungen, die auf uns zukommen, wie dem Klimawandel oder halt generell der Mobilität, die wir anders denken müssen, weil einfach sonst die Straßen einen Kollaps bekommen, gibt es eher prinzipiell jetzt momentan immer mehr zu tun.
Ja, das stimmt.
Weil wir es so lange haben schleifen lassen. Seit Jahrzehnten die gleiche Scheiße verkaufen.
Tja.
Abtrinken, Tee warten, vielleicht irre ich mich auch.
Müssen wir mal in unsere Glaskugel schauen. Nein.
Trelawney aus dem Schrank lassen.
Ja.
Ah, Gott.
Ja, ja. Komme ich zu meinem kleinen Zwischenauflockerung.
Oh ja, toll, es gibt Auflockerungen, jetzt nachdem wir uns das Hirn zermartert haben.
Genau.
Cool.
Eigentlich nichts Wildes, aber wie ist es bei dir, wenn du irgendwie, also ich meine, bei mir kommt das auch nicht wirklich oft vor, aber wie ist es bei dir, wenn du irgendwie auf eine Bestellung oder irgendwas, was, sage ich mal, nicht von DHL geliefert wird, sondern von der Spedition?
Ich weiß, wo du hinaus willst.
Wie ist das bei dir so? Funktioniert das gut?
Ich hatte das tatsächlich, das Problem, noch nie, weil ich sowas bewusst vermeide und es immer, wenn so nach dem Motto, liefert das in irgendeine Filiale oder sowas, Und ich hol's dann da ab, wenn es mir passt, weil wahrscheinlich ist das genauso gewesen. Ich weiß, das war aber tatsächlich bei meinem Fahrrad, bei meinem Mountainbike, als das gekommen ist. Das ist nämlich auch mit einer Spedition angekommen, weil das so ein riesiger Karton ist und das kommt nicht mit Hermes, sondern es kommt mit so einer Spedition. Und dann sagen die dir, ja, das kommt am Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr. Und du denkst dir so, ja, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja. Und letztendlich kommt es dann entweder um 7.50 Uhr oder um 16.45 Uhr oder so.
Genau das ist mein Problem. Weil bei mir kommen diese, also, okay, ich fange von vorne an. Ich hatte es bestellt und wusste, okay, es ist jetzt vergangenen Dienstag, sollte es kommen. Als Lieferzeitraum konnte man sich aussuchen, ob eben vormittags oder nachmittags. Ich habe genommen dann nachmittags zwischen 14 und 21 Uhr ist sozusagen der erste Zeitraum, den man da angeben kann. Dann kam nochmal eine Woche vorher eine Bestätigungsmail von wegen so, ja, Ihre Bestellung wurde zusammengestellt. Sie bekommen nochmal ein oder zwei Tage vor der Lieferung nochmal eine Mail mit einem 3-Stunden-Fenster. Weil ich habe mir nämlich auch schon gedacht, so 14 bis 21 Uhr kann lang werden.
Ja gut, aber so. Du hättest dann einen halben Tag irgendwie arbeiten können und dann nachmittags halt schon zu Hause.
Ja gut, also, auf jeden Fall kam dann, wie gesagt, einen Tag vorher oder so, bekam ich dann die Mail, so, ja, Ihr 3-Stunden Lieferzeitfenster ist 14 bis 17 Uhr.
Drei Stunden?
Da dachte ich mir so, ja, okay, 14 bis 17 Uhr passt ja super. Und habe mich darauf eingerichtet und so. Vor allem die Sache ist ja auch, ich habe mir dann gedacht, so, okay, bist du halt um 14:45 oder so in Essen. Weil ich meine, in der Wohnung, da ist nichts, ne? Also ich habe nur darauf gewartet, dass die Pakete kommen und dann bin ich wieder gefahren.
Ja gut, das ist halt auch nervig, wenn du dann halt auch nichts machen kannst. Und eigentlich.
Ja, ich habe noch nicht mehr ins Internet.
Ja eben, wieso auch, ne? Wenn du da halt erst ab, dann wofür?
Ja, und auf jeden Fall, und ich meine, nach Essen fährt man ja auch eine gute Stunde, so eine Stunde, Viertelstunde und so.
Oder wahrscheinlich sowas, eher ein bisschen so. Kommt auf den Verkehr an, das ist ja...
Ja, jetzt aktuell brauchst du, also wenn jetzt aktuell ist ja eigentlich kein Verkehr mehr oder weniger.
Stimmt.
Und da brauchst du eine Stunde und 15 Minuten brauche ich ungefähr.
Ja, wir kennen ja die Strecke, A3 hoch und runter, ja, viel Spaß dabei.
Ja, auf jeden Fall brauche ich, wie gesagt, eine Weile dahin. Und was ist... Um 12 Uhr, und genau, was auch noch drin stand, war, dass der Spediteur mich eine Stunde vorher, bevor er wirklich liefert, sozusagen nochmal anruft, um anzukündigen, in einer Stunde sind wir da. So, und was ist, um 12 Uhr, nee, stimmt nicht, um 12.30 Uhr ruft er mich an, ja, wir wären in einer halben Stunde da. Ich gesagt, Moment, 12.30 Uhr haben wir jetzt halbe Stunde da, ist 13 Uhr. Ich meine so, als Lieferzeitraum war aber 14 bis 17 Uhr angegeben, also ja, aber wir wären jetzt schon da.
Ja, ich aber nicht.
Ja, okay, bla bla, hin und her. Auf jeden Fall haben die dann erstmal Mittagspause gemacht. Bin ich sofort ins Auto gestiegen, losgefahren und so weiter. Und um 10 vor oder so hat er dann nochmal angerufen und meinte so, ja, wir sind jetzt da, können wir schon mal beim Nachbarn klingeln und dass der uns reinlässt, damit wir schon mal Sachen in den Flur tragen können. Also ja, machen sie. Hat dann auch alles funktioniert. Letztendlich war ich eigentlich ja froh, dass sozusagen die direkt bei meiner Ankunft auch da waren. Genau, sodass ich mich halt schnell auch wieder da verkrümeln konnte. Aber bei mir sind die immer zu früh. Bei mir sind sie immer, also auch bei anderen Sachen, immer vor dem Lieferzeitfenster. Ich weiß im Prinzip, wenn ich ein Lieferzeitfenster angegeben kriege, weiß ich im Prinzip, dass ich die Stunde vorher schon da sein muss.
Mir geht das tatsächlich so, wenn bei Handwerkern, so oder Schornsteinfeger war jetzt das Letzte, oder als ich wegen meinem Bad ist die Duschkabine kollabiert und dann ich bei der Vermietungsgesellschaft gesagt, ja, hier, ne, und dann haben die auch einen vorbeigeschickt und dann hieß es halt, ja, das Frühste, was ich ihnen anbieten kann, ist 9 Uhr. Ich so, ja gut, dann ist der Mann halt, wenn der halt um 9:15 da ist, muss ich danach halt zur Arbeit. Gut, ist halt so. Aber, weißt du, ich spekuliere dann schon mal, genauso wie beim Schornsteinfeger, wenn da steht ja ab 8 Uhr und ich denke mir so, na, vielleicht ist er ja vorher da. Und die Leute sind halt immer vorher da. Aber bisher war das immer so, dass es mir eher zu Pass gekommen ist. Weil ja, ich halt da war.
Das ist dann ja ein positives
schon.
Beispiel, aber...
Tatsächlich, als ich eingezogen war, auch mit dem Internet. Da war Internet eigentlich, ich bin samstags eingezogen. Und montags um 8.30 Uhr sollte der Internetfritze hier anrücken. Und der war da natürlich auch früher da, wo ich ja nichts gegen hatte, weil...
Ja.
Ja, sonst sitzt du halt hier blöd in der Gegend.
Das ist gut. Ja, das auf jeden Fall als mein kleiner Aufreger.
Ja, du hattest halt den Stress, weil du dann noch hier quasi quer durchs Ruhrgebiet eiern musstest.
Ja, genau, das war das eigentliche Problem. Ich meine, wenn ich eh da gewesen wäre, dann wäre es mir ja absolut Wumpe gewesen. Aber so war das ein bisschen unpraktisch, sag ich
mal. Ja, da hätte ich auch die Kratze gekriegt.
Ja. Hast du noch was zum Auflockern, oder... machen wir ja, ganz stramm weiter.
Wir machen jetzt stramm weiter und das hänge ich zum Schluss dran, vor deinem Rauskehrer.
Okay, gut. Willst du dann mit deinem Strom ist im Schuh weitermachen? Oder
du hast da Bock drauf, ne?
Ich möchte wissen, was das ist. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Aktuell, wenn ich mir denke, Strom ist im Schuh, dann habe ich irgendwie so einen Sneaker vor meinen Augen, wo du durch dein Gehen eine Batterie laden kannst. Okay,
ich bin ein bisschen,
du guckst, ist es das nicht.
Ich bin sprachlos. Geschweige denn, dass das eine ziemlich dumme Idee ist, aber wahrscheinlich könnte man es sogar verkaufen.
So als Powerbank?
Immer beim Auftreten so Dynamo drehen, quasi mit so einer Druckplatte.
Na, ich meine, es gibt ja Böden sogar, die Strom erzeugen, wenn du drüber latschst, ne?
Ja. Yeah.
Okay, yeah. Erzähl mir einfach, was du mit deinem Thema mir sagen möchtest.
Eigentlich ist es gar nicht so, das ist eigentlich ein Wortspiel für Insider, weil bei uns in Aachen gibt es einen Professor, der jetzt schon seit Jahren Elektroautos baut. Und der gute Mann heißt Schuh.
War das nicht auch der die Street-Scooter verbrochen hat? Ja, verbrochen ist eigentlich falsch gesagt, aber ja.
Ja, der Mann hat erst die Street-Scooter gebaut und dann an die Post verkauft. Und jetzt,
Freudscher Versprecher?
Ja, natürlich. Ist, not as intended. Und jetzt ist das neue Projekt Ego. Da hat man ja vielleicht auch mal gehört, diese günstigen kleinen Stadtflitzer. Und eigentlich, was ich auch schon mal machen würde, Akkumulatoren als Energiespeicher. So, was gibt's da für verschiedene Varianten? Also an, jetzt erstmal an Akkus an sich, nicht, weil es gibt
Blei.
Da noch verschiedene Formen und Farben. Aber ja, genau. Das wäre mir, was kennst du denn für Typen oder für
ja, einmal Arten den Blei, von Akkumulatoren? Den Blei-Akku, einmal aus dem Chemieunterricht und halt viel häufiger noch aus dem Auto.
Ja, das ist
dann korrekt. Lithium-Polymer.
Mhm.
Akkus, Lithium-Ionen-Akkus.
Mhm.
Dann gibt es auch noch mal wieder aufladbar, ich glaube, nee, Nickel-Mangan ist nicht aufladbar, ne?
Nein, aber die Hälfte stimmt schon.
Ja, Nickel, aber was ist da noch mit drin?
Ja, das ist auch ein schwieriges Thema. Also den hätte ich dir auch tatsächlich erlassen, aber sonst hast du eigentlich
schon... Ich meine, diese Nickel-Akkus, das waren doch die Teile, die früher in den elektrischen Geräten immer diesen damals berühmt-berüchtigten Memory-Effekt hatten, oder?
Boah, Wahnsinn, du kannst das Thema auch machen.
Nee, jetzt bin ich blank.
Ja, aber das sind eigentlich meine Hauptaussagen, die ich eigentlich jetzt auch treffen wollte. Ja, wir haben, also das ist ja auch schon mal so, und dann ist ein bisschen Verwirrung zwischen, was ist ein Akku und was ist eine Batterie. Generell Akkumulatoren ist der Unterschied zu Batterien. Batterien nennt man das Ganze, wenn man das nicht mehr aufladen kann, und ein Akku kann man halt wieder aufladen. Und wir mittlerweile fahren die uns ja überall um die Ohren. So, wir haben die in unseren mobilen Endgeräten, wir haben die als diskutiert wird auch als Energiespeicher quasi für den Ökostrom, der halt nicht sehr gleichmäßig, sondern eben so phasenweise erzeugt wird, und dann musst du den irgendwo speichern.
Aber das ist, also jetzt du mal als mehr oder weniger Fachmann, das ist doch sau unwirtschaftlich, einen normalen Akku dafür zu nehmen, oder?
Kommt drauf an, wie du es siehst. Also zum Beispiel, die haben ja Lifecycle. Und zum Beispiel für so ein Auto willst du ja nur welche haben, die eine sehr hohe Energiedichte haben. Da komme ich nämlich auch später zu. Das heißt, in meinem Elektroauto will ich eine sehr hohe Energiedichte haben. Das heißt, viel Energie für wenig Gewicht.
Ja.
Das Problem ist, wenn die altern, also über ihre Lebenszeit, werden die immer ineffizienter, also ihre Kapazität sinkt. Das heißt, die Energiedichte sinkt. Und irgendwann ist das halt blöd für dein Auto, weil deine Reichweite halt sinkt. Und dann musst du die austauschen. Aber eigentlich funktionieren die noch. Nur halt für dein Auto ist es irgendwann halt ein bisschen fies. Also was machst du damit? Du könntest sie halt verschrotten. Oder du nimmst die halt, stellst die, weiß ich was, in eine Lagerhalle und nimmst die als statischen Stromspeicher. Weil da ist die Leistungsdichte eigentlich ja ziemlich egal.
Ja, okay. Das
weil die an sich ja funktionieren. Sie sind halt nur keine Grade 1 Zells mehr, sondern, nee. Aber es interessiert dich ja nicht mehr für statische Belange. Also wäre das schon, also viele sagen auch, das ist Recycling. Für mich ist das nicht Recycling. Das ist ungefähr genauso, wenn du sagst, ich benutze meine Einkaufstüte zweimal, nämlich einmal dann noch als Müllsack. Das ist halt nicht gerecycelt. Das ist,
ja, ne,
aber.
Ja, was ich dafür ja eigentlich so als, also da gibt es ja mehrere Ansätze, aber was ich da als Ansatz eigentlich ganz cool fand, war ja mal, also zumindest in Bezug auf Windkraft, dass man im Prinzip bei diesen Windkrafträdern so Unterwassertanks installiert, die dann, wenn sozusagen die Windräder Strom erzeugen, mit einem Motor diese Tanks, die unter Wasser sind, das Wasser rauspumpen und Luft reinpumpen. Und dann eben, wenn wieder Strom abgegeben werden soll, sozusagen Wasser reinfließen lassen über ein Dynamo und dadurch dann eben wieder Strom erzeugen. Aber ich denke, die sind wahrscheinlich vom Leistungsgrad her nicht so super.
Das ist auch, ja, das ist auch wieder, das ist auch eigentlich ein Akkumulator, nämlich ein Energiespeicher.
Ja, genau. Aber ich dachte halt, das wäre wirtschaftlicher als, sag ich mal, so ein Lithium-Akku.
Also wirtschaftlich auf keinen Fall, weil...
Und du hast keine giftigen Erden.
Ja,
oder
genau.
Seltenen Erden.
Das ist was vollkommen anderes. Billiger wäre halt abgehalftete alte Zellen irgendwo hinzustellen und nicht halt so was Teures Neues zu bauen, was du auch noch warten musst, bevor es kaputt geht irgendwie. Hm. Und das ist schon ein sehr aufwendiger Spökes, weil du halt einen Druckbehälter hast. Und Druckbehälter zu bauen und zu servicen ist halt grundsätzlich eigentlich nicht so fancy.
Aber komm mal zurück zu deinem Thema. Ich bin jetzt voll, hab dich jetzt ganz weit weggetrieben.
Das ist eine gute Idee, aber das könnte es machen. Aber es gibt halt, wie du jetzt danach schon gesagt hast, es gibt verschiedene Ansprüche an Akkus. Wenn du jetzt nämlich halt diese statischen Energiespeicher hast, dann ist dir eigentlich egal, was die können, dann sollen die möglichst umweltverträglich sein. Aber die brauchen keine hohe Leistungsdichte. Sie müssen dann aber zuverlässig sein, eine hohe Zyklendauer haben, weil die sollen ja auch eine ganze Weile da stehen bleiben. Wenn du jetzt aber dein Smartphone hast, dann möchtest du halt nicht so ein, weißt du, kennst du dieses Energizer-Phone?
Nö.
Energizer, also die Batteriehersteller oder Akkuhersteller
ja,
also haben
das kenn ich, aber
diesen Klotz. So, sowas möchtest du eigentlich nicht haben. Das war halt fancy, weil das halt so lange Strom hatte. Aber ja, eigentlich möchtest du das ja nicht. Die sollen ja alle klein, leicht und schlank sein. Das heißt, du brauchst Zellen, die halt eine hohe Energiedichte haben und auch eine hohe Bandbreite haben. Also weil also ein Smartphone braucht ja unterschiedlich viel Strom, je nachdem, was du von ihm forderst. Es gibt ja auch Anwendungen, oder Autos ist auch ein hochdynamisches System, aber je nachdem, wie stark du auf dem Pin stehst, musst du unterschiedlich viel Leistung stellen können und das auch in sehr kurzer Zeit. Und da gibt es auch Unterschiede, dass Akkus halt ein bisschen träge sind, wenn sie dann quasi Strom rausschieben und das halt nicht. Und das muss man halt alles wissen vorher, was man haben will. Aber dann gibt's halt immer verschiedene. Und die sind sicherlich, wie du jetzt auch bewiesen hast, jedem mal über den Weg gelaufen, diese verschiedenen Typen. Und deshalb wollte ich da jetzt mal so ein bisschen aufräumen und dann wollte man da ein bisschen drüber sprechen. Und die Diskussion in dem Diskussionsthema ist ja eigentlich, welchen brauchen wir für was und warum, so quasi. Der erste, den du auch genannt hast, nämlich ist der Bleisäure-Akku. Also eigentlich heißt der Blei-Akku, aber im Volksmund halt immer Bleisäure-Akku. Und das ist so ziemlich das Älteste, was man so als Akku kennt.
Ja.
Wie sieht das aus? Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht? Kannst du wahrscheinlich aus dem Auto so.
Ja, eben. Und wir haben sowas ja auch schon in Chemie selbst gebastelt.
So,
aber
ja,
da
gut,
sah es ja anders aus.
Ja, gut, da hast du halt, ne, du hast halt ein Gehäuse, eine Box, zwei Elektroden, eine positive und eine negative. Die eine ist aus Bleioxid und die andere halt aus elementarem Blei, weil du musst ja
deswegen
irgendwas.
Deswegen ist das Ding bleischwer. Sorry.
Oh mein Gott. Oh. Boah.
Okay, ich habe nichts gesagt, mach weiter.
Oh Gott. Ja, und als Elektrolyt, weil irgendwas musst du ja oxidieren. Letztendlich, wie entsteht da immer Energie, wie entstehen da Ladungen? Freie Ladungen. Strom ist freie Ladung. Und letztendlich musst du immer aus einem Material Elektronen rauslösen, mittels Oxidation, die dann halt wandern können von der einen Anode, von der Anode zu Kathode oder Kathode, Anode, je nachdem, ob du lädst oder entlädst. Der Punkt halt an einem Akku ist, dass das reversibel ist. Bei einer Batterie funktioniert das auch, weil da nimmt man dann sowas wie so ein unedles Metall wie Zink. Das oxidiert einmal weg, bis es weg ist.
Aber dann ist es halt weg.
Und dann ist es halt weg und dann ist sie leer. Das ist das Klasse, das ist die Alkali-Batterien halt, bei denen das nur einmal fehlt. Der Trick an einem Akku ist, dass du dir Werkstoffkombinationen suchst, bei denen das reversibel verläuft. Also wenn du wieder Strom anlegst, dass es wieder in die andere Richtung läuft. Und als Elektrolyt halt, um die Ladungsträger wieder zurückzufördern, damit du auch einen geschlossenen Stromkreis hast, sonst wird das Ganze ja nicht funktionieren, nimmst du verdünnte Schwefelsäure. Da kommt das, die Säure in Bleisäurebatterie her. Und das ist eigentlich, ne, und im Auto, in der Autobatterie, deshalb ist die so bleischwer, hast du davon halt viele nebeneinander.
12 Stück, oder? Weil ich meine, ein Element hat, glaube ich, 1 Volt oder so. Und 12 Volt hat ja normalerweise eine
Batterie. Oh Mann, wieso mache ich das Thema? Das
sorry. Ich wollte das Thema nicht klauen.
Es sind 2 Volt.
2 Volt, schade. Dann sind es 6.
Ja. Genau, und dann kommst du halt auf deine 12 Volt. Weil es ja viel sinniger wäre, 24 Volt zu benutzen, weil dann brauchst du noch kleinere Stürme. Das ist tatsächlich auch der gängige Wirkspannung bei Nutzfahrzeugen. Da läuft vieles auf 24 Volt, weil die mehr Leistung brauchen, weil sie so eine Pumpe, Kühlmittelpumpe, alles muss ja bei den Nutzfahrzeugen größer sein. Scheibenwischermotor. Hast du einen Lastwagen Scheibenwischermotor gesehen? Das ist so ein Gerät. und du könntest halt auch wieder auf 12 Volt nehmen, aber da die mehr Leistung brauchen, bei 12 Volt fließt halt mehr Strom und du willst nicht mehr Strom im Kabelbaum fließen haben, also schraubst die Spannung nach oben.
Ja. Ich weiß auch, Porsche, die haben doch auch so extrem riesige Batterien immer drin.
Mhm. Sind immer
noch. Da würde sich noch mehr eigentlich 24 Volt lohnen, oder? Also weil wenn zum Beispiel so mein...
Das, die Energie, die da drin gespeichert hat,
nicht. Ja, sind die Amperestunden, ne?
Ja, das ist egal, das kannst du beliebig skalieren, ob du jetzt mehr Strom oder mehr. Es gibt auch Vorteile halt, also Porsche benutzt ja auch, sind ja die einzigen weltweit, die bei ihren Elektroautos bei dem Taycan auf ein 800-Volt-System setzen. Vorteil, geringere Ströme halt, deutlich dynamischere, also Leistungsentfaltung, weil halt, ne, aus der Schule kennen wir ja immer dieses Beispiel mit dem, dass man Wasser und Strom so ein bisschen vergleicht, das heißt, du hast, ich setz mal anders in Bild, das fand ich eigentlich besser, das haben wir hier an der Uni gemacht, du hast eine Engstelle und einen Dicken, der da durch muss, und dieser Dicke, je größer dieser Dicke ist, desto mehr Ampere hast du. Und je enger die Engstelle ist, desto mehr Widerstand hast du. Und je stärker der andere von hinten tritt, um den da durchzukommen, desto größer ist deine Spannung.
Aber ein sehr schönes Bild.
Ja, aber die Leistung, ne? Leistung P ist gleich U mal I, bleibt quasi dann gleich und dann passt du das eine zum anderen an.
Hm.
Kannst du halt aussuchen, was dir besser für deine Umgebung passt.
Na, okay.
Meistens sind auch Hochspannungssysteme teurer, weil du halt mehr Zellen verschalten musst.
Macht auch wieder Sinn.
Ja, aber nichtsdestotrotz, das war jetzt erstmal nicht da. Der Punkt ist halt, das ist eine sehr preiswerte Variante, weil du halt, es ist, das Schlimmste, was du dafür brauchst, ist Blei und Salzsäure. Das ist halt alles sehr günstig relativ. Und die halten allerdings dadurch nicht so lange. Also, was heißt nicht so lange? Man sagt, in der Regel halten diese 2 bis 4 Jahre, was, wenn wir, wie wir gleich sehen würden, nicht allzu lange ist. Bei hochwertigen Modellen sind das schon mal bis zu 10 Jahre. Da sieht man halt, dass sich das eventuell auch lohnt, nicht die Billo-Batterie vom Discounter zu kaufen fürs Auto, sondern die gute Markenbatterie. Ich nenne jetzt keine Marke, weil. Wir machen ja
die sind echt teuer, können die sein, ne?
Ja, die hochwertigen, ja, aber deshalb sage ich ja, das sind halt über 5 Jahre, also es ist fast die doppelte Lebensdauer, die du bei den Dingern hast. Dann.
Ja, klar, aber ich meine, also ich meine jetzt mal so salopp gesagt oder gedacht, dafür, dass du letztendlich ja nur einen Plastikkasten mit ein bisschen Blei drin und Säure kaufst, da blätterst du ja schnell mal einen 100er hin.
Ja. Aber billiger wird es bei Akkus nicht.
Nee, logisch, das ist mir schon klar. Aber ich meine, also, wenn du nur das Rohmaterial Blei kaufst, würdest du wahrscheinlich, also das Gegengewicht sozusagen, sag ich mal, würdest du ja für eine Mark 50 kriegen.
Ich kann ja sagen, dass, also ich kann ja ein bisschen so ein Nähkästchen bei der, gerade bei Batteriezellen, die Verarbeitung ist ziemlich diffizil und fummelig und das macht so teuer und die Prozesse der Herstellung sind nicht sehr massentauglich. Gerade wie auch noch Lithium-Ionen-Akkus zusammengebraten werden, die Zelltabs und sowas. Das ist alles noch sehr instabile Prozesse. Das heißt, du produzierst mit Ausschuss.
Ja, okay. Also so Lithium-Ionen und so weiter, da leuchtet mir das ja auch ein. Aber ich hatte ehrlich gesagt gedacht, so, wie gesagt, Blei-Akkus gibt es ja auch schon seit Anno Pief, ne?
Ja, gut, da ist nicht, dass die, also die sind halt immer noch nicht, also, ne?
Ja, aber ich hätte gedacht, dass man da mittlerweile irgendwie vielleicht weiter ist.
Aber ja gut, aber die, eben, das ist ja der Punkt. Da wird immer noch Entwicklungsarbeit reingestellt. Und Forschung und Entwicklung ist immer arschteuer. Mhm. Wenn du das umsetzen möchtest. Ah ja, und die werden dann, also die, du darfst jetzt nicht vorstellen, dass die Elektronen da so drin rumflabbern in der Salzsäure, weil wenn die aneinander kommen, dann kriegst du Mahlzeit. Also die sitzen in so Käfigen, dass die sich bloß nicht berühren in dem Elektrolyt. Dann hattest du als zweites genannt Lithium-Ionen-Akkus. Und da hast du gleich zwei nämlich gemeldet. Du hast einmal Lithium-Ionen-Akkus, also und Lithium-Polymer-Akkus genommen. Was ist der Unterschied?
Keine Ahnung, da hatte ich Hoffnung, dass du mir das jetzt sagst.
Da hast du richtig gehofft. Und zum einen gibt bei Lithium-Ionen-Akkus ist das Elektrolyt, was zwischen den Elektroden ist, flüssig. Deshalb Lithium-Ionen, weil die dann sich lösen in dem Elektrolyt und hin und her die Elektronen.
Ich glaube, mir dämmert es vielleicht ein bisschen.
Die Kathode ist dabei nämlich aus Lithium-Verbindung und die Anode ist aus Graphit. Das ist der momentan State of the Art. Das hat 30 Jahre langer Prozess, das Anodenmaterial. Also mit dem Lithium war man sich relativ schnell sicher, aber bei dem Anodenmaterial, das war a long way to go. Und das Problem an, deshalb gelten die auch als so flimsig und so instabil, weil jeder, der mal Graphit angepackt hat, weiß, dass das
bröselt.
Gut, dass du das bröselt. Das ist kein Material, wo du so denkst, so, yay, viel mechanische Belastung. Und deshalb darfst du die weitestgehend auch nicht so verformen. Das ist allerdings wieder das Tolle, deshalb gibt es die auch meistens in so Pouchbacks oder sowas. Die sind formtechnisch, kannst du die eigentlich in jede Form und Farbe bauen, wie du möchtest.
Ja, das ist praktisch, ja.
Das ist für Automotive-Anwendungen ist das sehr praktisch. Die sind sehr dicht, die haben eine hohe Energiedichte, weil du auch wenig, du brauchst kein festes Gehäuse für irgendwie die Salzsäure oder ist es kein Blei drin. Die sind halt leicht und machst halt eigentlich nur Separatoren und dann Anode, Kathode und immer zwischen Separator und dann pumpst du das mit Elektrolyt vor. Deshalb sind das diese Squishy-Beutelchen. Die sind auch wieder, die vertragen nicht so gut Fehlbehandlung. Deshalb ist das Laden da ja so ein diffiziler Prozess. Die mögen nicht, wenn sie überladen werden. Die haben Zellspannung so 3,6, 3,7 Volt. Wenn man sie über 4,2 Volt lädt, hast du ein Lagerfeuer.
Dann macht's puff.
Wenn sie unter 1 Volt gehen, sind sie auch irreversibel kaputt.
Das ist ja blöd.
Dann kann sie nicht mehr laden. Also sie muss immer... Deshalb gibt es Entladeschlussspannungen, die liegen meistens so bei 2 Volt oder sowas. Dann schaltet der Akku ab, damit die Zellen nicht weiter absacken und kaputt gehen. Und halt oben, das Problem ist, die sind auch noch temperaturempfindlich, weil die ganze Scheiße sich ausdehnt und atmet und das Elektrolyt ist auf Wasserbasis. Wasser und Strom, kennen wir alles. Wasser ist temperaturabhängig, das macht auch immer irgendwelchen Kram. Das alles, eigentlich spielen wir damit sehr viel Feuer, von daher sind die ein bisschen flimsig, was das angeht. Aber die Leistungsdichte ist halt bisher unerreicht. Alternativ hat man dann nämlich auch noch Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus genommen. Da hat man halt das, dann ist man halt die Graphitanode losgeworden und das macht sie halt deutlich widerstandsfähiger und die kann man halt bis zu 1000-mal ein- und entladen und das macht es eigentlich ziemlich cool für so einen Dauereinsatz. Das Problem sind halt, dass die deutlich teurer sind. Und wenn wir bei umwelttechnisch sind, dadurch, dass wir halt Lithium-Eisen-Phosphat haben, dann kommen wir um das Kobalt rum. Was in dem Elektrolyt ist.
Wobei man dazu sagen muss, dass Phosphat jetzt auch nicht so der Burner ist.
Doch, der Burner ist es schon.
Okay, du weißt, was ich meine.
Ja, die funktionieren halt quasi gleich, nur halt, dass es eine andere Kombination ist. Ich wollte es nur erwähnt haben, dass es das andere gibt. Es ist halt teurer. Deshalb werden sie meistens nicht verwendet. Ja. Dein Polymer, das, was du gesagt hast. Und zwar ist da im Gegensatz zu dem Lithium-Ionen-Akkus das Elektrolyt weitestgehend fest, also eher so, also ja, das ist halt ein Feststoff. Du hast halt quasi Schichtsanode, fester festes Zeug dazwischen, Separator und dann wieder der Anode-Kathode, aber halt keine Flüssigkeit. Also das sind nicht diese squishy Bags, sondern die sind fest. Der Vorteil da sind, dass sie halt mechanisch halt stabiler sind, ganz einfach, weil sie halt nicht mehr diese squishy Bags sind. Die haben halt 3,6 Volt fähig, also haben die auch so ungefähr wie halt bei den Lithium-Ionen-Akkus. Und deshalb denkst du jetzt, warum benutzen wir die nicht? Die sind noch flimsiger gegen Temperatur. Lithium-Ionen-Akkus, also die Pouchbacks, können bis zu, so sollte man so bis 60 Grad, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, 70 Grad tun auch noch. aber dann irgendwann bekommst du den sogenannten Thermal Runaway.
Oh.
Weil
so ähnlich Lithium, wie im Atomreaktor, oder?
Ja. Lithium und Wasser haben ja dann auch die unschöne Eigenschaft, wenn die reagieren, dass das Exotherm reagiert.
Das brennt super.
Ja, das brennt super. Und wenn es dann erstmal heiß genug ist, dann oxidiert das Lithium halt einfach mit allem, was ihm so in die Quere kommt. Und das kannst du dann auch nicht löschen, weil Lithium und dann das Elektrolyt gegenseitig, also das Elektrolyt versorgt dann das Lithium mit dem Oxidationsmittel, nämlich Wasser. Und wenn du dann einmal so einen Separator durchstochen hast und also die Kathode mit dem Elektrolyt in Verbindung kommt, dann oxidiert die eine weg und dann wird es wieder so heiß, dass die nächste und dann die nächste und die nächste und die nächste und die nächste. Deshalb sagt man Thermal Runaway. Das ist bei denen noch viel schlimmer, weil du halt zwei Feststoffe hast, die aufeinander liegen. Und du hast halt keinen wirklich guten, also thermische Verbindung zwischen den beiden Schichten. Also eine schlechtere, sagen wir eine schlechtere als bei den Lithium-Ionen. Und das heißt, wenn du an der Kathode und der Anode eine Temperaturspitze bekommst, dann gleicht sich das nicht so gut aus. Mhm. Und das führt halt dazu, dass die sehr empfindlich darauf reagieren, auf Schwankungen, was halt noch teure Ladetechnik zur Folge hat, weil du das auch noch überwachen musst. Solltest du auch bei Lithium-Ionen-Akkus machen. Ist ja gar nicht nervig. Das ist ultra nervig. Jeder, der mal mit Lipus gearbeitet hat, weiß, dass die anstrengend sind. Die darf man nur lagern bei einer Lagerspannung, dann muss man sie wieder aufladen, dann muss man sie wieder entladen. Mit einem C laden am besten und dafür können sie dann so 30 bis 100 C entladen. Ein C ist ungefähr ist so eine genormte Größe. Man sagt immer, ein C ist der Ladestrom, ist quasi die Energie, Speicherenergie in Milliampere-Stunden durch 1000. Also du dürftest halt, wenn du mit einem C lädst, einen 2200 Milliampere-Stunden Akkus, dann dürftest du den mit 2,2 Ampere laden. Maximal. Aber deshalb sagst du immer, 1 Ampere, dann bist du sicher. Aber dann dauert es halt auch länger. Du möchtest eigentlich so schnell wie möglich laden. Das muss man sagen. Laden ist generell immer schwieriger. Und davon kannst du dann bis 100 C entladen. Das ist halt schon ziemlich krass.
Das ist echt krass.
Also dann bei 2,2 Ampere mal 100. Da kommt dann schon was raus. Allerdings ist der dann wahrscheinlich auch in 5 Sekunden leer.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, gesagt. Und dann gibt es noch die Nickel-Akkus. Und vor allen Dingen kennen wir da noch, also die Walkman-Generation, kennt den Nickel-Cadmium-Akku.
Cadmium war das, genau.
Jo, stimmt. Und da sollten jetzt bei den Medizinern wieder die Warnleuchten rangehen. Weil Cadmium ist nicht so gesund. Und deshalb sind die Dinge auch ausgestorben.
Jo.
Weil das Cadmium für Mensch und Umwelt nicht besonders gut ist. Und als Elektrolyt benutzt man Kalilauge.
Ja gut, die macht den Kohl dann auch nicht mehr fett.
Nee, tatsächlich auch nicht mehr. Nickel, Kalilauge und Cadmium, das ist so, bitte nicht dran lecken. Sollte man sowieso nicht, aber ja. Die sind eigentlich, also im Gegensatz zu den Lithium-Polymer-Akkus, deutlich robuster. Die halten länger, haben allerdings eine Zellspannung von 1,2 bis 1,4 Volt. die sind meistens so gewickelt. Man kennt die so als 18650 Rundzellen. Dabei steht diese 18650 für die Abmessung. Also 18,60, 50. Und man sollte sie auf keinen Fall, da wollte ich immer drauf mahnen, dann dadurch im Hausmüll entsorgen. Weil Cadmium, Kalium gehört nicht in den Müll, in den Hausmüll. Geht fachgerecht und so. Gilt übrigens für alle Akkus. Aber hier wollte ich das nochmal sagen. Aber die sind halt ausgestorben, weil Cadmium ist auch tatsächlich in Deutschland verboten. Also bist du da schon eh raus. Aber man hat dann gedacht, so ja, wäre eigentlich schon ganz gut, weil dadurch, dass die halt da mit dem Nickel da drin 3000 bis 4000 Ladezyklen halten, das sind ungefähr 25 Jahre in Akkulebenszeit, also irrsinnig lang, wäre das ja schon super, wenn man da was hätte. Und deshalb hat man sich die Nickel-Eisen-Akkus ausgedacht, weil man dann get rid of the Cadmium quasi, man nimmt immer noch Kali-Lauge, aber Cadmium ist weg, ne? Das funktioniert auch ziemlich gut. Das Problem ist, dass du da halt Eisen drin hast. Und das solltest du sehr stark vor Sauerstoff schützen, weil sonst oxidiert dir das einfach weg. Und dann sind 25 Jahre Lebensdauer auch am Arsch. Weil du dann nur noch Rost hast und kein Eisen mehr. Aber wenn die halt in ihrer, wenn die dann nicht beschädigt werden oder sowas, dann halten sie halt ziemlich lang. Die sind allerdings...
Ich glaube, ich hatte mal einen Laptop, oder mein erster Laptop, glaube ich, hatte mal eine Nickel-Eisen-Akku.
Das wäre ziemlich cool. Weil das ist so eigentlich momentan so, wenn du sagst, so wenn man irgendwas Langzeitfähiges haben möchte, dann nimmt man sowas. Allerdings nur für undynamisch, also der ist deutlich undynamischer als ein Lithium-Ionen-Akku. Na, und gut, hat halt eine geringere Zellspannung. Auch
nicht wirklich Dynamik,
du bist halt auch wieder nur bei 1,5 Volt pro Zelle. Also ja. Du musst halt mehr Zellen, dann ist es schwerer. Also im Handy ist es eher eine schlechte Idee, bei dem Notebook wahrscheinlich eher. Dann nimmst du da so, ja,
das der war auch länger. Damals ein riesen Riegel.
Ja, 1,3 Volt. Also, und also man könnte allerdings sagen, es ist ein sehr preiswerter Akku, weil dadurch, dass er so eine lange Lebenszeit hat, amortisiert er sich halt. Aber wenn du den jetzt direkt vergleichst mit einem Lipu-Akku so face-to-face, ist er halt deutlich teurer. Also wenn du irgendwas suchst für Langzeitinvestitionen, nimmst du den. Ja. Ah, ich wollte noch auf den Memory-Effekt, das habe ich gerade
gesehen. Das wollte ich gerade nämlich fragen, ja.
Wir wollten noch den Memory-Effekt anstellen. Der wird eng verknüpft mit diesen Nickel-Cadmium-Akkus, weil das da halt aufgetreten ist. Also andere Akkus hatten auch Memory-Effekte, aber bei dem hat man das erste Mal quasi diagnostiziert. Und deshalb wurde dem das so zugeschrieben. Man muss dazu sagen, der Memory-Effekt in dem Sinne, wie wir den quasi noch als Kinder kannten, existiert nicht mehr. Bei keinem Akku. Das geht nicht mehr.
Ja gut, also bei den Lithium-Akkus, da wusste ich, dass es nicht mehr gibt, aber das ist das generell sozusagen...
Bei Nickel-Eisen auch nicht mehr. Das war halt, bei den frühen Akkus war das halt dadurch, dass es wird mittlerweile durch Steuersoftware ausgeglichen und einfach generell durch die Werkstoffpaarungen, die da sind, die sind da nicht mehr angriffsfähig für. Der Punkt war einfach, was versteht man mit dem Memory-Effekt, dass ein Spannungsniveau, wenn du es halt den nicht ganz entladen hast und nicht ganz vollgeladen hast, ein Spannungsniveau sich da drin eingestellt hat, was der Akku sich quasi gemerkt hat. Deshalb Memory-Effekt und dann nur noch bis zu dem Spannungsniveau ab- und entladen hat, weil das dein neues Nullniveau war und demnach du sehr viel Kapazität einfach verloren hast. Aber das passiert halt nicht mehr, dass die quasi in dem Elektrolyt sich ein Ionengehalt einstellt, der halt den Null, den Offset verschiebt. Einfach durch clevere Werkstoffpaarung und sowas. Das ist halt einfach nicht mehr passiert.
Praktisch.
Ja, was ist heutzutage noch, man spricht von dem Lazy-Effekt, dass wenn du halt Akkus häufiger nicht entlädst und ganz entlädst und ganz voll lädst, dass er dazu neigt, quasi nicht mehr seine gesamte Kapazität zu nutzen einfach. Lässt sich aber wieder reparieren, indem du ihn halt ganz entlädst und wieder ganz voll lädst. Dann funktioniert er wieder ganz normal. Aber wenn du den halt immer so im Mittelbereich, beim Handy kann man das teilweise auch schon sehen, wenn man einen kleinen Handy-Akku hat, wie ich zum Beispiel, und den immer so zwischen, weiß ich was, 30% und 70% hin und her schiebt, weil man den dauernd aufladen muss, dann hat man so das Gefühl, das geht sehr schnell immer. Aber wenn du den dann tatsächlich mal wieder bis 1% runterlaufen lässt und dann wieder bis 100 voll, dann ist das rein qualitativ, fühlt sich das mehr an, weil es dann auch quasi mehr ist. Du siehst das halt nicht im, wie viel Energie da rein und rausläuft. Du kannst ja immer die Prozente verfolgen.
Ja, das stimmt.
Aber kein Memory-Effekt mehr.
Ja, also gefühlt habe ich das auch schon beobachtet. Aber wie gesagt, ich dachte, das würde tatsächlich daran liegen, dass es an den neuen Lithium-Akkus liegt und nicht, dass es generell besser geworden ist.
Der Memo-Effekt hatte auch nichts mit den Nickel-Cadmium-Akkus zu tun. Er ist nur damit verknüpft worden.
Ja.
Ja, das war's.
Interessant. Das war's. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch kurz und knackig meine kleine
Digital Health-Diskussion.
Das ist sowieso eher ein oberflächliches Diskussionsthema, weil Digital Health ist halt ein riesengroßes Feld. Das geht ja von elektronischer Patientendatei über künstliche Intelligenzen, die dir dabei helfen, alles Mögliche. Generell möchte ich darüber mit dir diskutieren und was mich halt sozusagen mehr oder weniger betrifft, beziehungsweise was für mich besonders interessant ist, ist halt dieser Da Vinci Roboter. Hast du davon schon mal was gehört?
Ja, das ist dieser Operationsroboter.
Genau.
Wo der Arzt nicht über dem Patienten hängen muss.
Genau. Weil da habe ich mir nämlich ein bisschen was zu durchgelesen, einfach mal aus Interesse. Der wurde Anfang der 90er wurde die Grundidee bzw. das Grundkonzept dafür erstellt. Die Idee damals war, dass, also stammt aus Amerika das ganze Ding. Und die Idee dahinter war, dass man damit Soldaten, die im Fernosten verletzt wurden, eben mit einem Arzt, der in Amerika hockt, den dann eben entsprechend operieren kann. Das war sozusagen der Grundgedanke. Und rat mal, wer das Ganze mitfinanziert hat.
Die DARPA.
Richtig.
Also das US-Militär.
So schaut's aus. Die sind dann aber relativ schnell wieder abgesprungen, muss man dazu sagen, weil die gemerkt haben, besonders Anfang der 90er.
Dass in der Wüste schlechter Internet
Ja, genau. Also ich meine, wie gesagt, gerade Anfang der 90er konntest du das ja von den Datenleitungen her vollkommen vergessen.
Deswegen so ein Leck während einer Operation ist halt auch schlecht.
Ja, und und deswegen sind die da eben wieder raus. Aber nichtsdestotrotz wurde das Ganze weiterentwickelt. Zwischenzeitlich gab es sogar auch mal ein Konkurrenzprogramm aus Europa. Das hieß Zeus, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben dann auch lange gestritten, zum Teil auch zusammengearbeitet, dann wieder nicht und bla. Und komischerweise war es dann so, dass das Zeus eigentlich in Europa sogar zugelassen war, dann aber eingestampft wurde und die zusammen an dem Da Vinci weitergearbeitet haben und das zur Endreife gebracht haben.
Das klingt nach unglaublich viel Geldverschwendung.
Ja, also war irgendwie ein bisschen seltsam das Ganze. Ich bin da auch nicht tiefer reingegangen, aber auf jeden Fall war das sozusagen die Grundintention dahinter eigentlich. Also die Idee, dass ein Arzt, der in einem anderen Land oder irgendwo anders hockt, eine Person woanders operieren kann. Gab sogar auch mal in Deutschland, dass einer aus, ich glaube, Berlin oder so, jemanden irgendwie in Stuttgart, München, irgendwo in Süddeutschland auf jeden Fall, eine Gallenblase rausoperiert hat. Das wurde tatsächlich schon mal durchgeführt. Aber ähnlich, sage ich mal, wie mit dem 5G, was fürs autonome Fahren verantwortlich oder Voraussetzung, sage ich mal, ist, brauchst du halt auch dafür eine enorm schnelle und vor allem auch zuverlässige Datenleitung, logischerweise. Weil
nicht wie wir das hier haben, dass du zwischendurch dann so einen Aussetzer hast.
Ja, genau. Das kannst du dir halt wirklich nicht leisten. Aber nichtsdestotrotz ist das Ding eigentlich ganz cool gemacht, muss ich sagen, weil du hast im Vergleich zu, also es eignet sich eigentlich nur für, oder primär für die minimalinvasive Operation, also wo du nur kleine Schnitte machst, dadurch dann dein Instrument in den menschlichen Körper einführst und dann im Körper eben operierst, ohne einen großen Schnitt machen zu müssen dafür. Du hast da den großen Vorteil, dass deine Kameraoptik, die du auch sonst hast, aber die beim Da Vinci hat eine 3D-Auflösung sozusagen, dadurch, dass du zwei Objektive hast. Dadurch hast du eben eine Tiefenwahrnehmung, was dir halt bei der normalen Laparoskopie fehlt.
Du könntest auch verschiedene Monobilder nehmen und sie mit einem neuronalen Netzwerk zu einem Birdseye, also einem Best-Bild,
ja, super,
um die 3D-Kamera zu ersetzen. Toll. Mein Gott, jetzt hatten wir es uns ausgedacht.
Ja, und du hast den Vorteil, dass du im Gegensatz zu normalen laparoskopischen Instrumenten, ein normales laparoskopisches Instrument kannst du dir im Prinzip so vorstellen wie eine Schere, sage ich mal, nur halt mit ganz langem Stiel. Also sprich, du hast den Stiel, dann kannst du diesen Stiel kannst du halt um 360 Grad drehen, also einmal der ganz langen Achse nachdrehen, und dann hast du halt die Ebene zum Schneiden, wo dann eben das Werkzeug auf und zu geht. Und beim Da Vinci hast du den Vorteil, dass du noch ein richtiges Handgelenk sozusagen drin hast. Also du kannst vorne das Instrument im Prinzip wie deine Hand komplett frei bewegen und drehen, was es nochmal einfacher macht, eben schwierige Stellen zu erreichen. Und deswegen auch eigentlich in allen Bereichen einer vermehrten Beliebtheit momentan eben sich erfreut. Genau. Und allerdings wird auch immer wieder diskutiert, weil die komplette Saalzeit bei einer Operation ist länger als bei einer normalen, weil das Bereitstellen und Vorbereiten und Aufbauen von dem Ding eben enorm aufwendig ist. Du hast extrem hohe Material- und Wartungskosten. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel ein neues, normales Laparoskopie-Set, sage ich mal, kostet, aber ich würde jetzt mal so über den Daumen gepeilt irgendwie so 100.000 schätzen. Vielleicht auch 200, wenn du irgendwas Fancyes hast, aber mehr glaube ich definitiv eigentlich nicht. Beim Da Vinci, da redest du, wenn du das aktuellste Modell haben möchtest, von so 1,5 bis 2 Millionen. Nur Anschaffungskosten. Da hast du noch keine Instrumente dabei, muss man dazu sagen.
Ja, okay, das muss ich halt auch erstmal wieder rentieren, ne?
Ja, eben. Und es ist auch so, dass es sehr, sag ich mal, operationsabhängig ist, je nachdem, was für eine Operation du durchführst. Ob letztendlich das von den OP-Komplikationen wirklich einen Benefit bringt oder nicht. Also, weil es gibt durchaus Operationen, wo man keinen Unterschied wirklich vom Patienten-Outcome am Ende nachweisen konnte. Und es gibt auch welche, wo es definitiv besser ist. Deswegen ist es schwierig. Aber sobald du einem Patienten sagst, so, ja, wir haben ganz moderne Technik, wir operieren mit Roboterassistenz, das ist genauso wie das Wort Laser. Wenn jemand in der Medizin Laser hört, dann will er es sofort haben. Scheißegal.
Mit Laser ist alles besser.
Was das macht.
Ich kenne das Phänomen.
A Prius, but with lasers.
Ja, was meinst du? Ja, genau. Was meinst du, wenn wir uns hinstellen und dann Kunden sagen, so, ja, wir können ihren Schweißprozess überwachen. Entweder wir können das mit einem Linearpotentiometer überwachen, dann alle so, Und dann sagen wir so, wir können die Bewegung aber auch mit einem Laser-Triangulationssensor überwachen in Ultraschallfrequenz. Und dann, ja, da kannst du eine Zahl dran schreiben, wie du möchtest.
Ich will den Laser.
Ja. Wobei ich halt schon eigentlich hätte gedacht, dass es da Vorbehalte gegen die Robotertechnologie, gerade halt, wenn dann so, weißt du, der ist im Schnitt und dann leckt das einmal und dann so.
Ja, das ist wirklich ein sehr sicheres System, muss man sagen. Und man muss dazu sagen.
Deshalb sagte ich auch Vorbehalte.
Naja. Nee, und man muss auch dazu sagen, man darf es nämlich eigentlich, oder gerade die Operateure, die es bedienen, hören ungern, wenn man sagt OP-Roboter, weil ein Roboter ja impliziert, dass der was alleine macht. Aber letztendlich ist es nur eine roboterassistierte Konsole, weil letztendlich der Operateur immer noch das Ding komplett bedient. Also das Ding kann nichts alleine.
Also meine Frage, also für mich stellt sich da ganz klar die Frage, so wie es mich jetzt anhört, würde das natürlich Sinn machen, wenn du jetzt sagst, wir haben ein sehr verteiltes, hohes Operationsaufkommen für Operationen, wo es sehr wenige Spezialisten für gibt, die halt ja nicht überall verfügbar sind. So dass ich quasi den Arzt, der halt sehr selten ist, an viele Orte gleichzeitig schnell transportieren kann. Ja. Ohne den dann in den Hubschrauber stecken zu müssen oder so. Dann würde ich sagen, sowas hast du dafür so ein Benefit. Aber sonst hört sich das für mich wirklich so ein bisschen an wie so eine But with Lasers. So, ne? Wir können eine normale, so einen laparoskopischen Eingriff machen, But with Lasers.
Ja, Ja, wie gesagt, das war auch ja die Grundidee eigentlich ursprünglich, als es konzipiert wurde, das Gerät, dass du eben aus der Entfernung operieren kannst.
Ich kann dir nicht sagen, ob es dafür einen Markt gibt oder ob es dafür oder ob sind wir, haben wir so viele gute Ärzte, dass du sagst, nee, eigentlich hast du.
Sagen wir so, für Deutschland würde ich mal sagen, gibt es eigentlich keinen Markt diesbezüglich. Dafür ist unser Gesundheitssystem einfach zu gut, würde ich mal behaupten. Auch was Fachleute angeht. Aber interessant wird es eben in, sag ich mal, nicht so gut aufgestellten Ländern, dass du eben sagen kannst, dass da dann du ein Krankenhaus eben aufwerten kannst, mehr oder weniger, dadurch, dass du sagst, okay, wir haben hier so eine Konsole stehen und ein Operateur von Buxtehude, der besonders gut da drin ist, kann dann eben sie hier operieren und sie müssen nicht dafür ins Ausland reisen.
Ja, das wäre halt der Punkt eben, dass du sagst, also selbst wenn das eben für seltene Sachen sind jetzt in Industrieländern oder auch wenn du sagst, du stellst das Ding halt in ein Entwicklungsland oder in ein Schwellenland, wo halt die Spezialisten halt nicht so verfügbar sind, dann würde das vielleicht Sinn machen. Aber das wird wahrscheinlich nicht kommen, weil Geld.
Genau, das ist dann halt auch wieder der Faktor. Ich meine, es ist eine Sache, das Ding halt irgendwo hinzustellen und bereit zu halten, aber es ist wieder eine andere, das halt auch zu unterhalten. Das ist genauso wie mit einem teuren Auto.
Ich glaube, es ist schlimmer, ne? Weil ich habe mal gehört, wie so ein Lebenszyklus von so einem MRT aussieht, was das alles kostet. Ja, und du musst ihn ja relativ schnell wieder eigentlich entsorgen, weil es halt medizinisches Equipment ist. Nicht, weil er kaputt ist oder alt oder sowas, sondern einfach nur so tonusmäßig, weil das in einem Gesetz steht oder so.
Ja, bei MRT ist es wiederum so, da die verbessern sich noch relativ schnell immer weiter. Und dadurch ist es dann so, dass es keinen Sinn macht, die wirklich zu warten, sondern dass es mehr Sinn macht, die auszutauschen. Es ist nicht so, dass die weggeschmissen werden, sondern das ist dann eher so, dass dann, weiß ich, irgendeine Kreisklinik oder so, kauft sich dann kein brand new MRT, sondern was ich, das alte von der Uniklinik, weil die sich jetzt das neueste Modell holen.
Ah, okay. Also weil ich nämlich auch mal gehört habe, dass für so ein MRT, weil sie so kleine Inspektion, 500.000 oder sowas bist du dann.
Ja, dabei. Das ist durchaus realistisch. Ja. Und wie gesagt, also beim Da Vinci ist es auch so, nur der Roboter, wie gesagt, so 1,5 bis 2 Millionen ungefähr. Dazu kommen dann nochmal die Instrumente, die du logischerweise brauchst, wenn du operieren möchtest mit dem Gerät.
Das ist wie das DLC oder sowas, das du brauchst, um zu spielen.
Genau. Das kostet auch nochmal so 200.000 so um den Dreh.
Und also teuer für so ein, sogar so für so ein vergleichbares Set.
Ja, und die Dinger müssen, ich weiß nicht, ich glaube, also je nachdem, kommt auch ein bisschen drauf an, was für ein Instrument du da gerade hast, aber die müssen auch so alle 10 bis 15 Operationen eingeschickt werden zur Revision, sage ich mal, weil das so feine Instrumentarien sind. Da hast weißt du wirklich du? Viel Cashflow.
Ist doch gut für die Firmen. Ja. Weißt du, wie das ist, wie das eingemessen wird? Weil da sind ja Elektromotoren drin, die müssen ja eingemessen, der muss ja seine Nullposition wissen. Auch wenn die Instrumente da dran sind. Aber der kann ja nicht ausprobieren. Wie nullt er sich? Weil das muss ja schon sehr feine Bewegung sein. Er kann sich sagen, vielleicht macht er einen halben Meter mehr oder weniger. Who cares?
Das ist jetzt, wenn du das Ding siehst und schon mal gesehen hast, wie es arbeitet, dann ist es relativ selbsterklärend. Aber so, wenn du das Ding nicht kennst und wie es arbeitet, ist es schwierig zu erklären, wie das funktioniert. Du hast letztendlich, die Motoren selber sind an dem Instrument dran befestigt, sage ich mal. Und du nullst ihn im Prinzip manuell. Also du kannst
was? Da sind ja quasi, wenn da Elektromotoren sind, wenn du jetzt, sagen wir mal, Brushless-Motoren nimmst, es sei denn, du hast Linearantriebe, dann ist das was anderes. Aber wenn du jetzt normale 0815 Brushless-Motoren nimmst, die wissen ja nie, wie sie stehen. Das heißt, du weißt auch nicht, quasi, wenn der keine ganze Umdrehung macht, kannst du nicht mal sagen, wie weit er sich jetzt gedreht hat.
Oh, da bin ich dann überfragt.
Wie gesagt, es gibt da fancy Linearantriebe, die wissen das. Du kannst das auch mit Software halt schätzen, so anhand der Position. Aber ich habe gedacht, gerade für den Präzisionsgrad, den du da brauchst, nein, wir wissen es nicht, okay. Wir wissen es nicht. We bail out. Das geht über unser Halbwissen hinaus. Wie das genau technisch ist, war jetzt auch eine sehr technische Frage wieder.
Ich kann mal gucken, ob ich es rausfinde, aber keine Ahnung. Nee,
lass. Das ist wahrscheinlich auch, vielleicht sagen sie dir das ja noch nicht mal.
Man weiß es nicht.
Weil das, wenn das so, dann ist das ja schon, wenn das, wie das realisiert ist, dann ist das ja schon ziemlich fancy shit.
Ja, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, die Dinger sind saugenau.
Schön, okay, das ist ja beruhigend zu wissen.
Ja.
Dass das kein Metzger ist.
Ja, das ist echt genial, das Teil, muss ich sagen. Ja, aber...
Schönes gesagt, Spielzeug. Teures Spielzeug.
Ja, es ist, muss man eigentlich wirklich sagen, es ist ein schönes Spielzeug, weil so hundertprozentig nötig, da werden sich auch immer Leute drüber streiten, muss man sagen. Natürlich Leute, die damit viel operieren. Ich kann durchaus verstehen, auch als Operateur, dass es viel angenehmer ist, weil du sitzt halt als Operateur, sitzt du halt einfach an deinem Computer mehr oder weniger gemütlich und hast den Kopf dann halt da an deinem Bildschirm und
du kannst die ganze deine Hände aufgestützt.
Genau, du musst dich nicht steril einwaschen dafür. Das ist schon wesentlich angenehmer als die normale Laparoskopie und du hast halt viel mehr Bewegungsfreiheiten auch. Aber wirklich nötig, da würde ich ein Fragezeichen dran machen.
Ja, besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Und
ja, was genau.
Nötig ist es halt auch wieder.
Und ich meine, letztendlich ist es so, wenn du halt einen wirklich guten Operateur damit hast, dann um Himmels Willen, lass den damit operieren. Weil wenn du super Ergebnisse damit bekommst, dann bekommst halt super Ergebnisse damit. Da macht es keinen Sinn, das irgendwie auf Biegen und Brechen anders zu machen. Ja. So viel zu ein bisschen Digital Health. Wie gesagt, da kann man noch
ein Grundsatzrundumschlag zu Digitalisierung in der Medizin oder sowas. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber das war ja...
Das ist nicht vorhanden.
Eben deshalb. Das habe ich jetzt fast...
Ich muss es korrigieren. An der Uniklinik in Essen haben sie tatsächlich nicht mehr diese Papierklatten, sondern die haben das alles auf dem Computer.
Ja, toll.
Ja, ich finde es
wirklich... Dafür wird das dauernd gehackt.
Na gut, das weiß ich wiederum nicht.
Das war doch da irgendwo im Ruhrpott. War das nicht? Ich weiß nicht, ob es in Essen oder in Gelsenkirchen, aber da war ein Krankenhaus, da sind auch alles gehackt worden, die ganzen Patientendaten. Und seitdem ich bei uns am Institut arbeite, weiß ich auch, wie das möglich ist. Nichts gegen die IT, das sind super Leute bei uns am Institut, die sind aber hoffnungslos unterbesetzt.
Ja, ich finde das allein schon super, weil du hast halt vordefinierte Masken, wo du Sachen eintragen musst und auch nur so eintragen kannst. Da kann nicht jeder sein eigenes Süppchen brauen.
Vor allem kann ja nicht jeder mit seiner Sauklaue drin rumsapschen.
Das ist noch ein sehr wichtiger Punkt, das stimmt. Und du glaubst nicht, wie oft man am Tag so eine blöde Patientenkurve suchen kann. Weißt du, dann heißt es so, ja, was ich Schwester Tina hatte. So, rennst du zu Schwester Tina? Nö, ich habe die schon seit einer Stunde nicht mehr gehabt. Gehst du zurück zum Stützpunkt, da liegt's auch nicht. Gehst du ins Arztzimmer? Ja, der Kollege ist gerade mit aus der Tür rausgegangen. Gehst du mit deinem Kollegen her? Du kannst damit echt Tage verbringen, nur so eine scheiß Patientenkurve dazu.
Gut, wenn das halt alles digital online ist, dann kann sich's halt jeder angucken.
Ja, eben. Das stimmt. Finde ich schon ganz praktisch.
Natürlich, aber deshalb sage ich, das wäre, glaube ich, eine größere Diskussion.
Ja.
Jetzt so war es hier halt eigentlich ein Partypiece für mich, so ein bisschen Technik.
Ich muss sagen, ich fände es ja auch super, wenn wirklich diese elektronische Patientenakte auf der Versicherungskarte käme. Weil du
Datenschutz.
Ja, ich weiß, natürlich, datenschutztechnisch ist es schwierig, aber du Wieso weißt das? Nicht...
Kannst du verschlüsseln?
Ja, aber... Ich bin ja eh pro, deswegen werde ich nichts dagegen sagen.
Aber, weißt du, wenn jemand von mir wissen möchte, wann ich das letzte Mal einen Schnupfen hatte,
denke ich mir halt auch.
Wenn ihm das gefällt.
Vor allem das Problem ist halt gerade, also das Durchschnittspatientengut im Krankenhaus ist halt eher alt, muss man sagen. Und wie oft du da Patienten hast, die dir halt selber keine Auskunft über ihre ganzen Erkrankungen geben können, dann musst du erstmal... Ja, vergessen oder wissen es nicht, dann haben sie Arztbriefe dabei, die Arztbriefe sind nicht aktuell, dann rufst du einen Hausarzt an, der hat einen Arztbrief, der ist aber noch älter.
Oh mein Gott.
Du verbringst auch Ewigkeiten damit, einfach auf den aktuellen Stand zu kommen, allein schon, was, sage ich mal, jetzt Medikation angeht von so einem Patienten. Gut. Und das wäre halt schon extrem hilfreich, wenn du einfach nur diese blöde Karte einmal da durch so einen Laser ziehen musst und hast, du weißt dann, okay, hat die und die Vordiagnosen und nimmt die und die Medikamente dafür.
Naja, wenn du halt ein online verwaltetes Register hast, sodass du quasi dann da auch, wenn du sagst, wenn das alles online gespeichert würde und dann sagst, Frau Müller, wo waren Sie das letzte Mal bei Ihrem Hausarzt? Und dann sagst du dem Hausarzt, ja, Frau Müller ist bei uns, können Sie mal den Kram rüberschicken? Und dann schickt der, also kann er dir das auch schon, das würde ja auch schon das erleichtern.
Ja, aber dann haben zum Beispiel mittwochs und freitags Arztpraxen immer nur bis 12 Uhr offen.
Ja, ja, ja. Na, ja, sagen wir mal so, mit Serverberechtigung könnte man das alles lösen, aber dann bist du auch wieder angreifbar und dann müsste jeder Arzt quasi, ja, dann wäre vielleicht besser, wenn du es bei den Krankenkassen landest, weil die können sich eine ordentliche IT-Sicherheit leisten.
Ja. Wie gesagt, es ist ein riesen Diskussionsfeld.
Schön, haben wir das fast auch noch aufgemacht. Aber das sage ich ja, da könntest du richtig diskutieren, glaube ich.
Da können wir jetzt noch eine Stunde drüber reden. Nee, deswegen,
ja, aber du würdest ja unter 2 Stunden bleiben, also von daher.
Ja. Deswegen sage ich jetzt auch nichts mehr.
Deshalb sagen sie jetzt auch nicht mehr. Ja, war ja jetzt auch, was ich fand. Also für mich war es wahrscheinlich interessanter als jetzt für manch anderen, weil ich dieses Ding einfach ganz cool finde. Gut, dann mache ich noch schnell hier meinen Atomfried, nein, danke. Das ist auch eigentlich, das ist auch kein richtiges Thema, sondern nur was zum Schmunzeln. Und zwar kam die ausgewählte Statistik für die neuen Kindernamen von 2019 raus.
Oh. Da bin ich jetzt auch gespannt.
Die Überschrift war schon, Blitz ist verboten, Despot jedoch erlaubt und Milka auch.
Oh mein Gott.
Ja, und da generell kann man sagen, gibt es da auch, also das ist noch schlimmer als Föderalismus bei der Bildung, weil das ist von Standesamt zu Standesamt unterschiedlich. Also du musst quasi mit einem Namenswunsch zum Standesamt gehen, wenn sie das eintragen, ja okay, wenn sie sagen nein, dann nein. Und zum Beispiel abgelehnte Namen in Deutschland waren im letzten Jahr Atomfried, deshalb das Thema, Bierstübel, Crazy Horse, Gastritis.
Wer will sowas seinen Kindern antun?
Weiß ich nicht. Jürgenson fand ich auch lustig, weil ne, so das macht irgendwie Sinn. Aber Junge, Möhre, Nelkenheini. Porsche, finde ich auch cool. Ist aber
ja,
abgelehnt. Gut,
Porsche gibt es ja wirklich sogar als Name.
Ja, aber ist abgelehnt worden. Steht unter abgelehnt. Puppe, Rasputin, Rumpelstilzchen, Satan, Sputnik. Steißbein, Störenfried, Verleihnix, Whisky und oder Woodstock. Das waren die lustigsten, die ich gefunden habe. Ja. Es gibt aber auch sehr lustige Dinge, die genehmigt wurden. Die hab ich auch mir ein paar aufgeschrieben. Und jetzt, weil Atomfried ja nicht erlaubt war, im Gegensatz dazu ist Solarfried allerdings erlaubt.
Nicht allein.
Er ist sprachlos. Doch, doch, Solarfried ist erlaubt. genauso wie Apple. Das finde ich gegenüber Porsche ungerecht. Ist auch ein Markenname. Aber wahrscheinlich haben sie gesagt, das ist der Apfel und nicht die Marke. Blaubeere ist nämlich auch erlaubt. Ein Held unserer Kindheit, Cosmo. Geht auch. Godpower.
Oh Gott.
Ikea. Imperial Purity.
Ach,
Achtung. Laser.
Laser.
Doch, mit Laser ist alles besser. Legolas gibt's auch noch. Magic ist auch erlaubt. Und mein absoluter Favorit, Matt Eagle. Also
nein.
M-A-T-T-E-A-G-L-E. Also Matt Eagle.
Okay, ich meine, Props für die Schreibweise, muss man sagen.
Das war der Trick wahrscheinlich, so hat man es durchbekommen.
Aber du kannst deinem Kind als Elternteil eigentlich keinen größeren Stinkefinger zeigen, muss man sagen.
Das ist schon echt schlimm, ne? Weißt du, wie man auf die Idee kommt, jemanden Crazy Horse zu nennen oder Gastritis, das ist schon sehr, sehr weit unten, ne?
Ja,
aber
das dann,
die sind ja immerhin abgelehnt worden.
Ja.
Aber hier, wenn du halt echt so, wenn du dann Winnetou, Pumuckl oder Matt Eagle heißt, ne? Oder selbst Solarfried, warum auch immer. Ja, generell kann ich aber Entwarnung geben, der Trend für Vornamen in Deutschland geht zu traditionellen Namen, sowas wie Marie, Sophie, Emma oder bei Jungen Maximilian, Alexander. Also das ist so ein genereller Trend. Also das sind so wirkliche Randerscheinungen. Das Tolle ist, wenn du so eine fancy Idee hast, aber dir nicht sicher bist, ob dein Standesamt das durchwinkt, gibt es die Namensberatungsstelle der Universität Leipzig. Da, oder auch bei der Gesellschaft für deutsche Sprache. Da kannst du hingehen und dir ein Gutachten über die Eintragungsfähigkeit geben lassen. Das heißt, die prüfen dann... In Leipzig kostet das 40 und bei der Gesellschaft kostet das 25 bis 45 Euro. Das ist allerdings nicht verbindend. Also du kannst da annehmen, ich möchte meinen Sohn Gastritis nennen. Die Leipziger haben gesagt, die Uni Leipzig hat gesagt, das ist in Ordnung. Und dann sagt die, nö. Weil die Kriterien sind, also das offizielle Kriterium, an das sich die Standesämter zu halten haben, ist, sind das Kindeswohl, die eindeutige Geschlechterzuordnung, seriöse Quellen, die Vornamen schon in der Vergangenheit belegen und die klare Klassifizierung als Vorname. Nicht bestätigt wurden daher Wörter aus Alltagssprache, Eigenkreation ohne Vornamencharakter oder Städtenamen.
Matt Eagle.
Ja gut, Matt gibt es ja quasi. Also, aber halt.
Igel.
Ja, es ist. Das ist, weil der ist halt wirklich kreativ. Der ist halt wirklich gut gemacht.
Wahnsinn.
Ich wusste, ja, dass du das gefällt.
Das arme Kind.
Vielleicht ist es der Zweitname. Jürgenson Matt Eagle. Nee, Moment, Jürgenson wurde verboten. Wobei das ja noch. Ich weiß gar nicht, warum.
Ja, eben. Das verstehe ich nicht. Das ist ja eigentlich, also gerade, sag ich mal, wenn du jetzt eine nordische Wurzel oder so hast.
Jürgen.
Ja.
Also und du dann damit anfängst,
ist halt... Mit Ö oder mit diesem O mit Strich durch, ich weiß nicht, wie man das nennt, gibt es das mit Sicherheit irgendwo in Schweden, Norwegen oder so. Jürgenson?
Ja. Hier gibt's das nicht.
Ja. Was soll man da bloß sagen?
Nichts mehr. Wir sind fertig.
Ja, dann komme ich noch mit meinem humoristischen Rauskehr, würde ich sagen. Oder machen wir vorher noch, was haben wir gelernt?
Was haben wir gelernt? Ich habe von dir gelernt, dass Miraculi und Miraculix irgendwie nicht zusammenpassen. Und dass die Chinesen nicht nur gefakte Atemschutzmasken verkaufen, sondern auch eine Medizin mit Studien belegen, die den Namen nicht verdienen.
Ja.
Das und dass wir wahrscheinlich wieder ESOs getriggert haben. Und dass ihr selbst ihr Ärzte coole technische Kinkalizien besitzt und dafür arschviel Geld ausgibt. Wie man eigentlich nicht braucht, aber cool ist zu haben. Und eigentlich haben wir die falsche Digital Health Diskussion geführt.
Ja, das stimmt. Ja, und ich habe gelernt, dass man von oben alles besser sieht.
Okay, so weit so gut. Von oben ist ja, alles besser.
Wie gesagt, von oben ist alles besser, genau. Nee, aber dass man eben mit moderner Technik doch kein Auto mit ganz vielen Hubbeln und einer riesen drehenden Kamera auf dem Dach baut, um...
Das ist aber cool, weil das sind Laser.
Okay.
Ja.
Hast mich überzeugt, nein. Und ich habe endlich mal gelernt, was die ganzen Unterschiede zwischen den Akkus sind, weil ich kannte, wie du gemerkt hast, die meisten, aber ich wusste nicht so richtig, wovon ich eigentlich spreche.
Das war ja mehr, als ich erwartet habe, tatsächlich. Also.
Yay.
Hey, nee, also ja, Akkus. Ja, dass es Lithium-Akkus gibt und vielleicht kriegst du noch Bleisäure hin, aber dann alle, also das schon, das habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Akku-Kenner.
Vielen Dank für die Blumen. Akku-Kenner, genau. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommt jetzt unser Rauskehrer.
Ja.
Ein urologischer Witz nochmal, muss man dazu sagen.
Ich habe ihn nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin.
Ich habe ja auch extra nur Notizen dahin gemacht, dass du auch, selbst wenn du wolltest, es nicht durchlesen kannst.
Ah, okay.
Das ist nur für mich als Stütze, damit ich die Geschichte richtig erzählen kann. Okay.
Dann leg los.
Und zwar kommt ein Patient eben zu seinem Urologen. Nach anfänglichem Rumgedruckse, sage ich mal, kommt er irgendwann zum Wort und sagt so, hören Sie mal, Herr Doktor, es klappt im Bett einfach nicht mehr. Meine Standfähigkeit war schon mal wirklich besser. kann man da nicht irgendwas machen? Und die blaue Pille finde ich auch blöd. Dann überlegt der Arzt so kurz, meint so, ja, also blaue Pille wollen sie ja anscheinend nicht. Ich hätte aber eine blaue Spritze für sie, die kann ich ihnen gerne geben. Und dann meinte der Patient, okay, nehme ich, probiere ich mal aus. Gibt ihm die blaue Spritze, Patient geht nach Hause. Nach 2 Tagen kommt er glücklich wieder und sagt so zum Doktor, Mensch, super Zeug, 2 Tage lang ging's ohne Unterbrechung. Meine Frau war super happy, aber jetzt lässt das Ganze wieder nach. Haben Sie vielleicht noch ein bisschen was Stärkeres? Sagte der Doktor, ja, also ich hätte auch noch die grüne Spritze. Die wäre etwas stärker. Wollen Sie die auch mal probieren? Also ja, komm, gib her, die blaue war schon super. Kriegt er eben die grüne Spritze. Nach 5 Tagen diesmal kommt der Patient wieder zurück und meint so, boah, also Sie sind der beste Arzt, den ich kenne. 5 Tage lang ohne Probleme. Meine Frau und ich, wir haben kaum das Schlafzimmer verlassen. So gut ging's. Aber sagen Sie mal, 5 Tage ist schon wirklich ordentlich, aber ich möchte nicht immer vorher zu Ihnen kommen müssen, damit das eben funktioniert. Haben Sie vielleicht nicht, besonders weil wir jetzt in Urlaub noch fahren wollen, haben Sie nicht noch was, was etwas länger gibt? Und dann meinte der Doktor, überlegt lange, meinte sie, ja, also ich hätte auch noch eine graue Spritze, aber die hat auch Nebenwirkungen. Also pappelapapp, Nebenwirkung, will ich nichts von wissen, geben Sie mir die graue Spritze. Gibt der Arzt also ihm die graue Spritze. Es vergehen ein paar Tage. Nach gut 2 Wochen kommt dann der Patient wieder zum Arzt. Diesmal gar nicht so super happy, sondern eher fast ein bisschen bedrückt. Schaut den Arzt an und meint so, ja, also die erste Woche problemlos, war super. Auch danach Stehvermögen 1A. Aber jetzt sind gut 2 Wochen rumgegangen und jetzt wollte ich mal fragen, wann lässt denn das eigentlich nach? Und dann meinte der Arzt, ich habe Sie ja gewarnt. Nachlassen tut das nicht mehr. Betoniert ist betoniert.
Oh, die graue Spritze. Betoniert ist. Oh Mann, erzählt ihr euch sowas auf Station oder wie?
Unter anderem.
Oh Gott. Oh Mann. Okay, dann habe ich nicht kommen sehen.
Ich fand es auch super, als ich das erste Mal gehört habe.
Oh, der baut so die Spannung auf.
Betoniert. Ja, ich mag solche Witze.
Ja, das, entweder wird das mit dem von oben ist alles besser oder betoniert. Das ist betoniert. Das ist Sendungstitel. Sicher.
Ja. Okay. Gut, damit...
Ending on a high note.
Genau. Wäre es für diese Folge wieder einmal. Haben es wieder nicht unter 2 Stunden geschafft, aber wurscht. Die nächste Folge kommt diesmal wieder erst in 3 Wochen und ich nehme jegliche Schuld auf mich, weil das hat einfach sozusagen vorausplanerische Gründe, weil wenn wir danach wieder den 2-Wochen-Rhythmus einhalten, dann fällt nämlich eine Aufnahme nicht direkt vor mein Staatsexamen, wo ich dann eben montags mein Staatsexamen habe, weil ich glaube, an dem Wochenende vor meinem Staatsexamen habe ich nicht die Ruhe dafür, hier eine Folge vorzubereiten, beziehungsweise dann auch noch halbwegs ordentlich hier ins Mikro zu plappern.
Deswegen das ist wahrscheinlich
die
eher der
nächste
Punkt,
Folge,
dass die Qualität leidet.
Genau, die nächste
die
Folge.
Enorm dann hohe nicht Qualität.
Sowieso. Wie gesagt, wir sind ja so einflussreich, dass wir selbst die Politik hier
beeinflussen. Der war noch besser als dein Witz.
Ja. Nee, also die nächste Folge dann nicht wie sonst gewohnt am 2. Juni, sondern am 9.
Wunderbar.
Das war's von meiner
Seite. Das Wort zum Sonntag.
Das Wort zum Sonntag. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin dir eine schöne Zeit, unseren Zuhörern eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.
Tschüss.